Weil ich habe ja nie singen gelernt, weißt du?
Ja?
Ich hab das ja nie gelernt. Ich kann eigentlich nicht singen, ich
singe deine Zweifel
rein intuitiv quasi.
Deine Zweifel reden wir dann eh noch, weil ich habe dann eh ein paar Fragen,
ja.
So zu der Zeit. Was hältst du davon, wenn wir anfangen, das ist jetzt die Frage für dich, wenn wir damit anfangen, dass du die Hook singst und wenn ich rauch?
Ja, sehr, sehr gerne.
Glaubst du, ist geil?
Sicher. Wenn die Nacht anbricht, denk ich nicht an dich. Nein, ich zieh von Bar zu Bar zu Bar. Vergess, wie es war, wie es war, wie es war.
Herzlich willkommen bei Motox, Cedric.
Vielen lieben Dank, herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss ehrlich sagen, das war der originellste Start, den ich je hingelegt habe. Dankeschön für die kreative, für die Offenheit hier. Dankeschön.
Ja. Es war sogar wirklich geplant, du siehst meine Notizen, ich habe es mir so vorgestellt. Und das ist zum ersten Mal, also ich habe, das Ding ist, ich bin wirklich Fan. Ich bin wirklich durch und durch Fan.
Dankeschön.
Als ich diesen Song zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, okay krass, ich muss ihn mir in Ruhe anhören. Dann sitze ich bei mir im Homeoffice und sage meiner Frau, hey, ich kenne den. Und ich habe mir über die Jahre immer gedacht, was ist mit ihm? Wo ist sein Talent? Jetzt sehe ich diese Promophase von ihm. Er ist bei diesem Vorentscheid dabei. Und jetzt hören wir uns diesen Song an und haben bei der Alexa diesen Song gemacht. Sie ist so neben mir gestanden, ich sitze bei mir im Homeoffice und zeige ihn ihr. Und sie weiß, mir ist immer, wenn ich ihr einen Song zeige, ist mir wichtig. Und ich habe Tränen in den Augen, weil sie wusste auch, der Song erinnert mich. Sie ist ja meine erste große Liebe. Als wir Teenager waren, waren wir zusammen und somit auch erster großer Herzschmerz. Und ich denke einfach nur an die Zeit von wow. 16, 17, als ich war und wie ich durch die Welt gelaufen bin. Und ich habe das einfach wieder gespürt und habe Tränen in den Augen gehabt.
Krass, wow. Ja,
ich liebe diesen Song.
Das ist die schönste Art, die ich an Rückkopplung irgendwie bekommen kann. Danke für dieses Feedback. Danke für diese ehrlichen Momente, die du damit mitteilst. Dankeschön. Das ist das Allerschönste, was ein Musiker, glaube ich, erreichen kann, ist, wenn das Gefühl beim Zuhörer genau ankommt und dann auch noch in deinem Fall jemand, der sehr musikaffin ist und mit Musik sich gut auskennt und ich glaube auch versteht, was Mucke ist.
Mhm.
Krass.
Ja, es ist, ich glaube, bei mir ist immer Musik einfach ein Gefühlsding und für mich war auch in dem Moment, ich habe deine Promophase verfolgt, bin dir gefolgt überall, habe mir gedacht, krass, endlich, ja, wirklich, finde ich gut. Auf einmal macht alles Sinn, weil für mich hat vieles nicht Sinn ergeben, was dich betrifft, seitdem ja. Ich dich kenne. Aber das hat einfach alles gepasst. Aber ich habe immer gedacht, okay, jetzt in den Podcast einladen, ich weiß nicht, ja, jetzt läuft bei ihm eh gerade, er soll lieber er ist beim ORF so, ja, lass ihn mal beim ORF sein. Und das war immer in meinem Kopf, okay, aber irgendwann muss ich muss ihn unbedingt einladen. Und dann kam das mit den null Punkten und ich habe gewusst, okay, jetzt weiß ich möchte mit ihm reden.
Geil.
Ja, und du ziehst ja noch weiter durch. Das hat für mich noch mehr so Sinn gemacht. Okay, mit all dem, was ich von dir weiß und all dem, was ich von dir wissen will, ist jetzt so viel da. Ich muss dich in den Podcast holen und muss mit dir drüber quatschen.
Mega
weil ich glaube, dass das etwas ist, womit viele Menschen was anfangen können. Halt dieses einen Traum haben, dranbleiben, scheitern. Ich habe mit so vielen Artists zu tun gehabt in meiner Musikzeit, die ein kleines Scheitern nicht ausgehalten haben und schon weg wollten. Und dann bist da du, der viele Hürden hatte. Und da, ja, es ist wirklich, also ich freue mich, dass du da bist.
Wow, ich freue mich auch. Es wird mega spannend. Ja, lass uns loslegen. Wo fangen wir sowas am besten an?
Ich möchte eigentlich von dir wissen, weil was ich nicht von dir wusste, was ich jetzt in der Recherche erst mitbekommen habe und auch ein bisschen in deinen Interviews in den letzten Wochen. Du bist musikalisch seit Kindesalter.
Ja.
Und du hast mir jetzt schon im Quatschen vor der Podcast-Folge so gesagt, eigentlich ist das für dich auch immer so ein Ding, weil du hast Musik nie gelernt.
Ja, genau so ist es, ja.
Und gleichzeitig sind wir jetzt an einem Ort, wo du bei der Caritas auch deine erste Station in Wien war.
Ja, genau, ja.
Also ich würde gerne
500 Meter von hier, genau, ja, hat alles begonnen.
Ich würde gerne genau da anfangen.
Ja, sehr, sehr gern. Also, ich bin in Österreich gelandet, zuerst in Dreiskirchen und dann nach Dreiskirchen ging es weiter nach Wien. Und dann ging es lustigerweise genau 500 Meter von hier entfernt in die Robert-Hammerling-Gasse und da war halt das Caritas-Haus. Und das war meine erste Wien-Ankunft. Ja. Und in dieser Zeit hat es eine Volksschule gegeben, wo ich halt hin durfte und dort konnte ich halt kein Wort Deutsch, aber habe halt auch Deutsch schnell entdeckt. Ich kann mich hier über die Musik irgendwie weiter connecten. Es war sehr interessant. Die Musik war ja auch frisch in meinem Leben zu der Zeit, weil es gab schwierige Situationen in Albanien. Es war
Wie alt warst du da?
Naja, ich bin 89er Baujahr, die schwierige Situation damals begann so 96, 97, also so zwischen 7 und 8 irgendwo. Mhm. Und ja, also es war für mich zuerst spielerisch entdeckt worden. Mein Papa hat mir da so ein oktaviges Teil geschenkt und mich einfach damit als Beschäftigungstherapie als Kind so ein bisschen. Und es hat sich halt für mich als wirklich interessantes Spielzeug entwickelt halt. Und ich habe dann in Wien angekommen, ein bisschen was schon davon in der Volksschule ein bisschen schon umsetzen können an den Keyboards, das ich dort gesehen habe. Wir hatten ja in der Schule mehrere Keyboards halt, irgendwie so ganz normal halt für eine Schule. Und dann habe ich mich halt irgendwie damit gespielt, ja. Und das war dann auch immer meine Visitenkarte. Also ich habe halt schnell gehört, was die anderen singen und habe das schnell erfassen können. Am Anfang habe ich das gar nicht gecheckt, dass ich das
Keyboard spielen, dass du das jetzt kannst. Hast du das gecheckt, dass du Keyboard spielen kannst?
Ich habe Keyboard spielen schon sehr schnell begriffen, ja. Aber es hat sich bei mir halt die Logik davon immer ergeben, dass wenn ich etwas höre, dass ich ein, zwei Mal tasten musste, um genau den Ton zu ergattern, weil ich irgendwie verstanden habe, ich habe den doch gerade vorher irgendwo gehabt, den Ton. Mhm. Und das hat sich halt irgendwie spielerisch bei mir ganz, ganz weit entwickelt.
Das ist schon krass. Das ist so, dir das bei, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man sich das selber beibringt.
Ich habe halt ein kindliches Interesse dahinter, glaube ich, gehabt.
Ich meine, es gab damals keine YouTube-Tutorials, also
fix. Es gab halt aber Langeweile, glaube ich, sonst drumherum und meine Welt war irgendwie geprägt von einer schwierigen Situation, weil meine Eltern die Flucht und Unternehmer sein in Albanien und dann aber doch alles abbrechen und fallen lassen. Und also ich habe das als Kind so ein bisschen spielerisch mitbekommen, aber ich glaube halt doch, dass ich irgendwo im Unterbewusstsein einfach das genutzt habe, um meine Zeit zu vertreiben und irgendwie eine schöne Zeit in dieser schwierigen Phase zu haben. Also so entstand die Liebe zur Musik. Mhm. Und ich bin halt damit nach Wien gekommen, habe halt so den Anschluss versucht zu finden über die Musikkollegen, dass ich halt was spielen kann, was die vielleicht singen können. Ja, und so kamen auch meine ersten, wie soll ich sagen, die Anschlüsse halt dazu zustande, gell? Dann nachdem ging es weiter in die Schule und ich habe halt immer mehr begriffen, Musik ist halt doch das, was mich am meisten interessiert. Ich war weder der Schnellste noch bin ich wirklich nicht der Schlauste. Ich bin wirklich nicht, ich habe keine andere Begabung, wo ich mich so affin fühle oder so, dass ich gleich verstehen möchte, wenn es ein Problem oder halt irgendwas gibt, was gelöst werden muss oder was man da, dass es mir so Spaß macht, da logisch mitzudenken, hat halt irgendwie sich nichts anderes entwickelt. Und so kam dann irgendwie meine Sozialisierung halt auch so über Rap und diese ganzen Sachen. Das waren halt alles Facetten meiner Jugend, um einfach mal meinen Anschluss, meine Identität damit zu finden.
Ne? Also, dass du nicht der Schlauste bist, glaube ich dir nicht, weil wenn ich mal denke, die Songs, die ich von dir kenne und auch die gesellschaftskritischen Songs, die ich von dir kenne, zeigt auf jeden Fall, dass du viel nachdenkst und Dinge versuchst zu analysieren und zusammenstellen. Es ist ja nicht nur, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, das ist nicht nur Liebessongs und emotionale Songs, sondern schon auch Weltschmerz und gesellschaftskritische Sachen. Das waren die ersten Sachen, mit denen du mir aufgefallen bist. Krass, ja. Damals, vor ein paar Jahren. War das eine Hammerlingstraße, die Schule hast du gerade gesagt?
Das war die Robert-Hammerling-Gasse. Ach so, die Hammerling-Gasse. Das war die Caritas-Station.
Ja. Ja, okay.
Ja, ich finde auch das mega interessant, gell? So, man kommt in so ein, über einen Zugang, der ja was auch immer sein kann, irgendwie in diese Musikszene rein. Und jeder hat so seine eigenen Wege und sein eigenes Universum, finde ich so. Das ist so mega spannend. Und dann findet man irgendwo übers Netzwerk, über viele Mysterien und viele Wege, kommt man irgendwie zueinander. So, weil du auch vorhin gesagt hast, du hast dann irgendwann dann von mir gehört und irgendwie, ich habe irgendwie am Anfang gar nicht gewusst, wer ich bin. Also, und ich habe mich dann einfach nur reingearbeitet, weil ich diese Liebe zu Musik hatte und wo der Weg so wirklich hinging, das war halt alles noch sehr intuitiv. So bevor es Hinterkopf wurde, war es mal einfach, cool, über ein Klavier spielen, Prozess hinaus kann ich jetzt einen Beat bauen.
Und Hinterkopf ist ja dein erster Künstlername
gewesen. Ja, genau. Also, ja.
Zuerst das Ding. Aber eben, du hast vorher schon Musik, weil ich habe eben herausgefunden, das wusste ich gar nicht, du hast produziert für viele Artists, du hast geschrieben, das wusste ich, gespielt in einer Band, das wusste ich auch. Ja. Und ich hatte mit vielen Leuten zu tun. Krass. die mit dir dann gearbeitet lustig. Haben, in einer Zeit, wo ich halt in der Musikbranche auch war. Und wir sind uns ja immer noch nicht sicher, ob wir uns damals überhaupt einmal persönlich gesehen haben oder nicht, obwohl wir uns auf jeden Fall kennen vom Namen her. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe dich einmal irgendwo persönlich auch kennengelernt, aber ich bin mir nicht sicher.
Ja, also ich glaube, wir waren zu der Zeit einfach so Mysterien aus einer anderen Welt. So. Mhm. Ich habe sehr viel von dir damals gehört, weiß ich, und ich wusste als Bezug dazu, dass du damals bei Sony warst und dass du halt jemand warst, der einfach einfach genau dort, wo ich irgendwie versucht habe, damals auch mit meinen Jungs und mit meinen Kollegen, die ich damals hatte, irgendwie auch irgendwie Fuß zu fassen, genau in dieser Untergrundschiene. Und du warst jemand, der das Auge damals auch für uns so offen hatte. Und das war ja für uns halt auch sehr, sehr interessant halt. Ne?
Ja.
Also habe ich das erste Mal von Mo gehört, Mo von Sony. Und ja, so kam es, dass ich das erste Mal...
Ja, ich hab mich auch damals sehr damit identifiziert. Da war ich gerade 30 plus minus. Krass. Und das war so, okay, ich bin der Mohit, ich bin der Major-Hip-Hop, vom Major-Label der Hip-Hop-A&R in Österreich. So habe ich mich auch gerne selber gesehen, Montag bis Sonntag gearbeitet. Krass. Aber das war auch der Grund, warum ich irgendwann aufgehört habe, weil das einfach too much war. Und halt, ich weiß auch, dass nicht nur gut geredet wurde, wenn du die Situation hast. Es gab ja auch im anderen Major-Label gab es auch Hip-Hop-Scouts, aber ich war mehr bei den Jungs dran, bei den Jungs, die wirklich von der Street sind, bei den Jungs, die wirklich was, die wirklich Straßenrap repräsentieren.
Ja, an einer Schlüsselposition, würde ich sagen. Ja. Es ist ja auch irgendwie so wichtig gewesen, dass es irgendwie funktioniert, weil es schien so, als könnte man halt in die nächste Ebene und die nächste Stufe professioneller schaffen, und das war ja auch das Ziel von vielen. Also ich glaube, du warst halt auch nicht nur jemand, den man kannte, sondern jemand, den man quasi mit so einer gewissen Grundspannung, was im positiven Sinne so quasi.
Auch negativ, gab's beides. Ja. Weil das Ding ist, ich habe mit vielen Leuten gearbeitet, ich habe versucht, sehr viele Leute und Talente reinzuholen, aber ich habe auch sehr viele Demos bekommen. Und ich bin immer noch nur ein Mensch und ich habe sehr viele ablehnen müssen. Ja. Und gerade wenn du mit so Leuten, die eher von der Street sind, du bist selber aus der Großfeldsiedlung, du kennst die Ecken, wenn du dann Demos ablehnen musst, dann sind nicht alle gut, auf dich zu sprechen.
Ja, das war auch schwer vor, so als Networking, also in der Position, wo man da ist, gell, quasi, ist ja auch Networking irgendwie das Wichtigste auf Langzeit irgendwie zu erhalten, und dann ist man auch in einer Schlüsselposition, wo man sagen muss, doch nicht, voll. Muss ich überlegen, weißt du, das ist ja sicher spannend.
Es war damals immer, für mich war es so, dann in der Musikbranche, also mit den Leuten aus dem Hip-Hop-Bereich, mit denen ich unterwegs war, aber natürlich hatte ein paar, die ich heute noch sehr eng ins Herz geschlossen habe, also Donny Balkan und BMC und
Donny Bestermann,
so Schema treffe ich immer noch und so Leute, ne? Da ist ganz viel Liebe da. Shen habe ich zwar seit Jahren nicht mehr gehört, aber ist für mich trotzdem von ihm sicher auch absolute Liebe da. Ja? Wir haben es einfach auseinandergelebt, so, jeder macht sein Ding, aber da war nichts dran. Aber gleichzeitig natürlich war dann irgendwann so, okay, du kriegst aus dieser Szene auch immer mehr Negativität, weil du ablehnen musst. Und dann war aber auch so, in der Musikbranche in Österreich habe ich mir auch sehr schwer getan, weil irgendwie war ich der einzige Kenneck dort. Also wenn du so auf so Treffen gegangen bist, wo die Branche bist, die hatten alle keinen Bock auf Hip-Hop, die hatten alle keinen Bock auf Urban-Musik, so habe ich mich immer gefühlt.
Du musst so Pionierarbeit einfach in diesem Bereich.
Die wollten aber auch mit dem Typen vom Major-Label, der jetzt die Rapper unter Vertrag nimmt, wollten die auch nicht. Das war so, weil das deren Artists den Platz wegnimmt, dass wir jetzt mit Hip-Hop vorbrechen. So hat es sich für mich angefühlt. Ich weiß nicht, ob es gestimmt hat.
Ich verstehe, was du sagst. Es ist mega, mega interessant, finde ich, Mo. Wir kommen ja irgendwie aus einer Zeit, wo es auch möglich war, dass man 500.000 YouTube-Klicks bekommen hat, ohne dass einer wusste, was Paid Ads überhaupt, wie man das schreibt. So. Und es gab irgendwann noch so eine fruchtbare Phase, wo ich das Gefühl hatte, dass es wirklich kurz irgendwie funktioniert hat. Und dann gab es eine schwierigere Phase irgendwie. Viele interessante Zeiten erlebt. Und da habe ich halt viel von dir während dieser Phase halt gehört, weil du genau halt mit einem meiner Kollegen, also aus der Siedlung, mit Noli zu tun hattest, und auch ich von dem seiner Seite halt auch so quasi deinen Namen so gehört davor. Und
mit Adem war ich auch.
Mit Adem hatte ich auch zu tun, genau. Ja, so interessant halt, ja. Und ich hatte vielleicht einfach zu der Zeit halt auch ein bisschen was mit Beats machen zu tun und vielleicht auch ein bisschen Schreiberei. Hatte zu dieser Zeit, wo ich glaube, von der du sprichst, wo wir uns so ein bisschen übereinander gehört haben, das war ja eine Zeit, wo ich mich viel probieren wollte, gell?
Das denke ich mir, weil die Frage, die ich schon mal habe, ist, du warst da schon seit ein paar Jahren aktiv, das war ja nicht neu für dich.
Ja.
Warum hast du mir nie eine Demo geschickt? Sehr offen und ehrlich. Kannst auch sagen, Mut, du hast scheiß Arbeit gemacht. Deswegen ist es alles okay.
Ich habe mir immer gedacht, erstens, ich empfinde mich nicht allzu weit. Zweitens habe ich immer eine gewisse Grundangst zu der Zeit gehabt, weil ich mir gedacht habe, okay, schickt man etwas, verschießt man sich ein, verspielt man sich ein Ticket, möglicherweise eine Aufmerksamkeit. Und dann war es ja so, dass ich auch so eine intuitive Rebellion-Phase hatte und man einfach damals auch gedacht hat, na, was will ich beim Major so? Weißt du, ich bin so ein Nischenkünstler in der Nische so und dann bin ich auch noch so beim Nachdenken dabei, was so nach außen hin, so wenn ich so meine Freunde anschaue, mit denen ich so war, einfach vielleicht hier auch nicht das spektakulärste Thema ist im Raum. Und ich war mir einfach noch nicht sicher, Mo. Ich war damals einfach auf der Suche nach einer Identität und das war... Ich war einfach noch nicht angekommen. Ich habe den Planeten Musik gerade erst so weit entdeckt, dass ich sage, ich möchte jetzt einfach Mucke machen. Mehr war da noch nicht da. Deswegen habe ich dir noch kein Demo geschickt. Mein ganzes Handeln war intuitiv. Also
mir bist du zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Da hat mir Adem ein Video gezeigt. Und das ist für mich die Frage, ob du da auch da warst oder ob einfach nur Adem mir das Video gezeigt hat, wo du so auf dem Laufband gehst und das gefilmt hast. Wie ist der Song nochmal?
Der Song heißt Virus Mensch.
Virus Mensch als Hinterkopf, ne?
Ja, genau, ja.
Und ich mir gedacht habe, krass, erstens, ich konnte inhaltlich viel mit dem Song anfangen, das ist mein Ding. Zweitens, ich fand deine Stimme saukrass. Und drittens, er hat jetzt keine Mittel. Ich hatte Mittel, absolut, die ich mit den Artists, mit denen ich gearbeitet habe, kleine Mittel, es waren kleine Budgets, die ich hatte, aber die hatten wir, um was zu machen. Ja. Ihr hattet jetzt gar keine Mittel.
Wir hatten halt dieses Laufband und dieses Fotostudio halt und der zufällig war dort auch ein Tisch.
Für mich ist immer die Frage, wenn ein Artist nämlich das ohne Mittel machen kann, was könnte der Artist mit den Mitteln machen? Das ist, warum ich es geil
finde. Ich feiere die Frage, ich feiere den Prozess, so dass er ist. Ja, also... Das waren alles Phasen, die, glaube ich, wenn ich so heute rückblickend betrachte, ist einfach sehr wichtige Stationen gewesen. Alles ein Weg so der Selbstfindung. Ich habe zuerst mal eine Zeit lang gebraucht, bis ich anerkenne, okay, ich will ein bisschen mehr machen als das Klavier spielen. Dann habe ich Beats gemacht und dann beim Beats bauen habe ich oft festgestellt, ich würde es so machen, aber ich will mich da nicht einmischen beim Künstler, aber ich sehe, ich hätte einen anderen Zugangsweg dazu gefunden zum selben Thema oder zum selben Schwerpunkt oder so. Und dann begann halt irgendwann auch so dieses, man hilft sich, du kennst ja den Prozess, man ist ein Geben und Nehmen, man hilft sich hier mit einem Wort, man tauscht sich gedanklich, irgendwie macht Sparring im Raum. Und dann war ich halt immer mehr und immer näher diesem Song entsteht. Prozess halt zu Ende. Und das zu der Ära beim Adem war das so, dass ich mich halt mal komplett entdeckt habe. Virus Mensch war nachträglich betrachtet so auch so die erste Single, wo ich mich ein bisschen getraut habe zu singen. Ne? Weil das war nicht nur noch Rap, sondern es war, ich lebe seit 10.000 Jahren in der Pampa und da war plötzlich eine Melodie da und da habe ich mich noch wohler begonnen zu fühlen und irgendwie bin ich ja diesen Menschen, der hier gerade sitzt, einfach immer so einen Schritt näher gekommen. Durch die Musik. Es ist halt viel passiert. Dann war ich unternehmerisch aktiv und war auch Teil von Bands, weil ich auch irgendwie gecheckt habe, hey, es ist mega cool.
Was hast du unternehmerisch gemacht?
Naja, ich habe, zu der Zeit habe ich einen Burgerladen gehabt.
Wirklich?
Ja, und nach dem Burgerladen habe ich dann auch einen Lieferservice gehabt, einen CBD-Lieferservice.
Ernsthaft?
Ja, voll, ja. Und,
das ist immer am Weg, irgendwie Geld zu machen, oder?
Ja, ich habe halt irgendwie so die Lust und den Wunsch immer irgendwie gehabt, dass ich sage, ich schaffe etwas, dass die Musik nicht wirklich abhängig von dem Faktor ist, dass ich sage, okay, ich muss jetzt so agieren, weil es jetzt keinen anderen Weg gibt. Und das war halt irgendwie so einer meiner ersten, wie soll ich sagen, mein erster Nordstern, den ich so ein bisschen so anvisiert habe und war so eine Vision von, hey, ich schaffe es unternehmerisch ein bisschen so die paar Jahre viel auf dich zuzunehmen, ein paar Jahre in Kauf zu nehmen, die vielleicht keiner so gerade hier fressen will, aber dafür schafft ihr einen Boden, der später einfach gut funktioniert, wo du deine Musik frei machen kannst, unabhängig von der monatlichen Situation oder wie gerade der Markt ist oder so, sondern dass du sagen kannst, hey, du möchtest dort raus. Das Leben hat sich halt, wie soll man sagen, so wie eine Achterbahn halt fährt, gell? Rauf und runter gab es halt durchwegs eine Sache, die oft passiert ist, das waren Erfahrungen, Learnings und Learnings kann man oft auch aus Fehlern. Es ist einfach alles ein Prozess, finde ich, so bei mir gewesen, Mo. Ich habe zuerst irgendwie verstanden, ich möchte mich unternehmerisch aktiv machen. Dann, als ich unternehmerisch aktiv war, habe ich irgendwann ganz spät erst gecheckt, hey, selbst wenn du einen geraden Strich hier durchziehen willst, es wird schwer, mit zwei Stiften einen geraden Strich zu malen. Es ist schwierig, wenn man sich dann auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig setzt. Und Unternehmer sein und Musiker sein sind zwei Sachen, die zwar eine gute Schnittmenge haben, aber sich auch komplett stören und unterscheiden voneinander.
Es sind halt zwei Sachen, die von dir erfordern, dass du Minimum 70 Stunden die Woche dranbleibst.
Ja, ja? Fix. Ja.
Und das heißt, du müsstest 140 Stunden die Woche dranbleiben, damit beides erlaubt geht.
Ja, und diese Kapazität mal haben. Also quasi ich besitze die Kapazität einfach nicht, habe ich irgendwann mal im Prozess festgestellt. Und dann habe ich auch irgendwann mal festgestellt, okay, was ist für mich denn? denn wichtig so? Ich habe oft nach Geldgedanken halt gesucht und gesagt, okay, wenn ich diesen und diesen Betrag habe, dann geht's mir besser. Als es dann soweit war, nach so vielen Jahren Arbeit, dass Geld reingekommen ist, habe ich dann entscheiden müssen, hey, gehe ich den Weg der Musik, weil es braucht einfach die Ressource, die ich einfach bin. Es braucht mich und es braucht meine Kreativität und meine Zeit und auch mein Geld und alles. Oder gehe ich halt den Weg jetzt weiter ins Unternehmertum mit beiden Füßen halt rein und komme vielleicht nicht mehr so schnell wieder zurück. Und dort habe ich festgestellt, hey, dieses, wenn da Geld reinkommt oder reinrauscht, das Glas wird trotzdem bei mir seelisch nichts voller als halb so. Also es ist angenehm, es ist ein schöner Gedanke, aber nach 5 Minuten, nachdem der Gedanke gestillt ist, oder bin ich genauso an dem Punkt wie vorher. Ich möchte etwas machen, was mich irgendwie zufriedenstellt. Ich komme ja von einer ungewissen Situation hierher, habe so als Kind meinen Traum entdeckt und ich glaube, meine Ausdrucksweise, also mein Beruf, also quasi mein, also Schuster bleibe dein leistmäßig, so die letzten 25 Jahre haben einfach gezeigt, ich möchte mich mit Musik beschäftigen, möchte mich ausdrücken.
Kannst gar nichts anderes.
Ich würde ganz oder ehrlich.
Kannst gar nicht anderes sagen.
Ja, ich kann gar nicht anders oft, ja. Also ich habe da so einen lustigen Moment, den ich in letzter Zeit öfter erzähle. Mein Manager hat zu mir gesagt, Sidi, hier als Geschenk ein neuer Laptop. Mhm. Wir sind halt auch wirklich ihr Freunde seit Jahrzehnten. Und Sidi, hier, weil dieses Jahr einfach so ernst wird, ich glaube, ein neuer Mac tut dir gut. Und dann hat er mir halt alles eingerichtet, mir wirklich geholfen. Und dann habe ich einfach ein Passwort eingegeben. Und das war halt mein Part, dass den ganzen einfach den Passwort eingeben. Und dann habe ich das 3-4 Wochen halt meinen älteren Laptop noch verwendet für die laufenden Produktionsprozesse, die ich hatte. Und dann nach 3 Wochen hole ich mir den neuen Mac und sitze halt gerade neben meinem Manager und mache ihn auf. Und dann fällt mir ein, okay, fuck, ich weiß mein Passwort leider nicht. Ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf. Und dann sagt mein Manager zu mir, Masidi, du hast ja wirklich jetzt nicht mal das Passwort gemerkt. Und ich habe dann irgendwann zurückgeantwortet, ja, es stimmt, aber ich habe dich hierher geholt. So, ich verstehe, dass ich manche Punkte einfach, weil ich oft im Gedanken schwebe und oft einfach nur so ein einzelner Faden bin, der irgendwo durch die Luft eiert, um irgendwas aufzufassen, habe ich meine Schwächen und habe irgendwie so meine Stärken. Ich höre immer alles und auch egal was passiert, ich will es immer entschlüsseln. Also ich habe da auch immer, während gerade Musik läuft oder irgendwas, immer was zu tun in meinem Ohr. Also ich bin oft in der Aufmerksamkeit, denkt man sich oft, ah, da hört er mir jetzt gerade noch zu oder nicht. Hm. Also ich habe schon manchmal meine kleinen Letten, aber Ich habe das jetzt schon gemerkt.
Ich habe das jetzt im Gespräch schon gemerkt, wenn du irgendwo einen Gedanken gerade weiterführst, während ich rede, das an deinem Blick, dann habe ich schon gemerkt, ah, jetzt muss ich dich wieder zurückholen. Das kriegt man schon mit.
Und das ist aber auch vielleicht einer der Gründe, warum meine Musik so klingt, wie sie klingt. Oder warum ich halt das mache, was ich mache, weil ich irgendwie, ich habe das Gefühl, dieses Auffassen, etwas versuchen zu verstehen, das ist halt meine große Liebe geworden. Ausdrucksform ist die Musik über Klavier, über Rap und über Gesang sind einfach nur Formen, aber es ist halt einfach, es geht nur um diesen Prozess die ganzen Jahre jetzt, ja.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass ich von dir mitbekommen habe und du von mir.
Ja.
Das war eben vor 5-6 Jahren muss das gewesen sein, die Zeit, dass ich bei Major gearbeitet habe, die Zeit, wo du für verschiedenste Leute gearbeitet hast. Und ich habe schon gesagt, ich konnte dich nicht, oder ich glaube, ich habe es schon gesagt, ich konnte dich halt nicht einordnen. Ja. Ich habe das mitbekommen, dieser eine Song, den ich eben so krass gefunden habe, mit dem Video und dem ganzen Engagement, und dachte, okay, cool. Gleichzeitig aber, wenn ich mir deine anderen Songs angehört habe, war das nicht alles ein Stringent. Ne? Also da hat man schon gemerkt bei den Songs, okay, du probierst verschiedene Sachen aus. Und dann habe ich mitbekommen, dass du unter anderem zum Beispiel bei Christina Kosik und die Gangband, was schon mal ein geiler Name war, dass du da mit dabei warst. Ja. Und ich glaube, dass du auch unter anderem, da waren ja einige sehr coole, kreative Köpfe alle dabei, wenn nicht sogar alle, aber dass du auch deinen Teil dazu beigetragen hast. Du hast schon deinen eigenen Charakter, immer in den Videos, wie soll ich mich erinnere, oben ohne und dies, das.
Ich habe einfach versucht, wirklich damals einfach mich selber so gut nach außen, es geht einfach zu exposen. Es war damals einfach eher auch manchmal in Gedanken so roh als heute. Aber ja, das stimmt. Ich war die Phase, wo ich dann irgendwann entdeckt habe, hey, ich kann für andere schreiben, was ich mich gerade selber nicht zu tragen. Also ich traue mich es nicht selber raustragen, aber ich könnte mir vorstellen, es für jemanden anderen zu schreiben. War interessant. Da habe ich irgendwie festgestellt, okay, ich kann, wenn mir jemand was erzählt oder wenn ich gerade in das Gefühl reinkomme, was mir jemand schildert, einfach mit ihm Gedanken zu setzen, bilden, das zu reimen, strukturieren und dazu meine Akkordfantasien drunter malen, dass es gut geht. Das war eine interessante Phase, ja. Und es gab 2 Künstler, mit denen ich da irgendwie so gern gearbeitet habe zu der Zeit. Das war Lukas Antos zum einen und Christina Kosik. Und bei beiden hat sich dann so entwickelt, dass ich während eines ganzen Albumprozesses einfach über mehrere Jahre einfach mit an Bord war und komponieren und zuspielen war so einfach einer meiner Jobs halt. Wir haben Songs erfunden. Mit Christina habe ich damals angefangen mit einer Gitarre und drei Saiten. Also, ich glaube, zwei oder drei Saiten haben gefehlt. Ja, bin mir nicht mehr sicher, aber wir haben angefangen mit nichts.
Ja.
Und ja, ich liebe es, wenn wir einfach aus diesen Gedanken heraus starten. Ich mache mir bei Projekten nicht so den Kopf, hey, wird das jetzt genau das werden, sondern ich glaube am Anfang, ich suche eine Bindung zum Träger, zur Trägerin. Und wenn ich da etwas empfinde und wenn ich fühle, es ist richtig, dann gehe ich schon mal Meilen auch im Voraus und investiere auch meine Zeit und meine Vision und das alles für das.
Mein Gefühl war, weil eben, also ich weiß, du bist in einer Großfeldsiedlung aufgewachsen, du warst eher mit den schweren Jungs, sage ich mal, unterwegs. Zumindest habe ich dich über diese Ecke kennengelernt. Auf einmal sehe ich dich mit Christina Kosik und Co., wo finde ich auch, die Musikrichtung passt ja auch trotzdem. Also ich finde, Austropop und Deutschrap hat vieles gemeinsam.
Mega viel.
Es ist, glaube ich, dieselbe Schicht an Mensch, die das fühlt, die das feiert. Es ist dieselbe Schicht an Mensch, die das vielleicht sogar macht, Austropop und Deutschrap.
Ja.
Es ist nur, irgendwie ist das eine mehr in dem, es gibt eine andere Zielgruppe, obwohl die sich sehr ähnlich sind, einfach so. Ja, die Leute, die ähnlichen Probleme, die ähnlichen Herausforderungen, die ähnlichen Gefühle. Aber ich habe dich mit diesen schweren Jungs immer gesehen und dann habe ich dich gesehen, wie du für andere oder mit anderen auf einmal mehr Charakter zeigst, aber in diesem Ding. Und dann habe ich mir gedacht, hast du vielleicht lange gebraucht und selbst nicht so an dich geglaubt? War es für dich schwierig, vielleicht erstens Sidrit Voxi zu sein, wenn du halt eher jetzt gerade mit den schweren Jungs unterwegs bist und dann Gefühle zeigen, wenn eigentlich dein innerstes Ding ist, das, was du jetzt gerade machst.
Ja.
Und du aber dann bist gerade im Jahr 2020 mit den schweren Jungs und alle machen Gangster-Rap. Ob das ein Issue ist? Und das Zweite, ob du vielleicht selber diesen Glauben an dich nicht hattest und deshalb mehr aufgehen konntest, wenn man so diesen Schutz hatte, in einem Kollektiv von anderen und mit anderen arbeitet.
Das ist eine wirklich gute Frage. Das ist eine verdammt gute Frage, ja. Also ja, ich glaube schon, dass es irgendwo daran lag, dass ich meine Identität noch nicht gefunden habe und somit quasi noch nicht ganz geglaubt habe. Ich wusste nicht ganz genau, was ich sehen soll, wie ich das am besten vermarkte. Zusätzlich habe ich irgendwie verstanden, hey, mir gefällt kein anderes Handwerk besser. Und dann irgendwann mal mit dem Erkenntnispunkt, dass Schreiben ja auch theoretisch einfach eine Tätigkeit ist, die man auch als Beruf sehen kann und sagen kann, hey, Komponieren ist eine Tätigkeit, die man als Beruf sehen kann. Und man kann dieses ganze Ich mache Musik runterbrechen in circa 4-5 Tätigkeiten, die da drumherum sind. Und so begann halt dann in meiner auch nicht wissen, was ich genau bin und was ich genau machen will, dann irgendwie das Suchen und das, ich nenne das immer das Streuen. Ich streue immer meine Kreativität und versuche das halt. Und damals waren halt die Anfänge. Hm. Ich komme halt aus, du sagst schon richtig, ich komme halt aus einer Crew, aus einer Partie, wo wir sehr viel mit Straßenrap einfach aufgewachsen sind. Hm. Ich habe Mentoren gehabt, Kollegen gehabt.
Mhm.
Und es hat alles mit allen sehr viel Spaß gemacht. Und es gab aber auch Momente, wo ich gemerkt habe, ich würde vielleicht jetzt in diese Richtung mit diesem Song gehen, wo ich mir sicher bin, dass ich es einfach nicht gesagt habe, weil ich einfach im Raum, es gab einen Elefanten im Raum, der irgendwie geschrien hat, so darf es nicht werden. Es darf jetzt nicht lieblich klingen oder liebliche Vorschläge jetzt da im Keller, wo einfach wirklich gerade Untergrund dunkler, düsterer und der auch wirklich echt war, gemacht wird, kommt einfach da nicht so gut an. Also sicher auch irgendwelche Hemmungen zu der Zeit entwickelt, die ich übrigens keinem empfehle. Also wenn es einen Tipp gebe, wo ich sage, den könnte ich jemandem mitgeben, ist, versuch genau diesen Punkt zu forcieren. Also wenn du glaubst, dass diese liebliche Idee da nicht reinpasst, ist wahrscheinlich eher der Punkt, dass sie vielleicht sehr gut reinpassen könnte, sofern du es dir vorstellen kannst. Also trau dich einfach mutig selber über dich selber zu entscheiden, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Diesen Step, da habe ich einfach niemanden gehabt, der mir das irgendwie gesagt hat zu der Zeit, aber das habe ich über die Jahre so über meinen Weg erfahren. So, das,
glaubst du, hat es die Zeit gebraucht? Ich habe mich gefragt, ob du vielleicht ein bisschen zu lange auch im Hintergrund warst und du für andere gearbeitet hast.
Das hab ich mich auch öfter gefragt, ja. Und irgendwann aus denen sind ja auch immer Kräfte entstanden. So, ich war ja oft im Hintergrund und dann gab es irgendwie einen Punkt, wo es ab dann war es immer ein Kompromiss. Und dann habe ich mich, glaube ich, auch dann nach vorne getraut, indem ich es kompromisslos so machen wollte, wie ich das selber mache. So ist Hinterkopf wirklich entstanden und hat sich formiert. Und da war mir halt wichtig, hey, ich bin hier weder der Extremste noch bin ich der. Ich bin mit meinen Leuten unterwegs. Ich habe das Leben, das ich habe und sehe die Sachen, die ich sehe. Aber ich möchte nicht sehr viel davon einbrüsten. Ich möchte eigentlich immer das Thema Liebe, Frieden, Zweifeln, Fragezeichen, sowas eher behandeln.
Ja, aber das fühlen wir ja auch. Also wenn ich jetzt sage, wir sind diese Leute, wir sind die Hackler, die nicht wirklich reichen Menschen. Ich meine, wenn dich reiche Menschen, dann sage ich immer, gerne bitte, so, du zahlst auf dein Patreon oder was auch immer. Aber so prinzipiell, das sind ja alles Gefühle, wir sind ja nicht alle aggressiv und haben nur Wut wegen dem, dass das Leben vielleicht schwieriger war oder finanziell schwieriger war oder welche Hürden auch sonst da waren, sondern man hat auch einen Herzschmerz. Man hat auch die Probleme, die haben, wir haben eh dieselben Gefühle
alle. Ne? Die Erkenntnis, die hat halt gebraucht, Mo. Und die hat halt, es hat halt bei mir lange gedauert und ich wollte unbedingt so, keine Ahnung, so heute nenne ich es ein bisschen Würmer in meinem Kopf, ja, aber ich wollte damals unbedingt diese Kredibilität, den Kreisen, wo ich da umeinander war und diesen Habit da, wo ich mich da befunden habe, einfach irgendwie gerecht werden und wollte mich zuerst im Untergrund, den ich auch heute noch so meiner Meinung nach als Königsdisziplin aller Sorten von des geschriebenen Wortes halt noch immer finde, wollte mich da mal beweisen und dann habe ich mal drauf losgeschrieben und dann war mir Technik wichtig und solche Sachen, dass es gut fließt und dass es von selber, von mir kommt alles und ja, und erst nachdem ich habe da Zeit gebraucht, ich habe da einfach ehrlich Zeit gebraucht von dem Moment, dass ich sage, hey, was ist denn seitdem passiert, ne? Sind wir mal ganz ehrlich, ich habe eine Firma versucht hochzuziehen, es war ein anstrengender Prozessweg, hat dann nicht so funktioniert, wie ich es mir gewünscht habe. Ich habe versucht mit Bandkonzepten unterwegs zu sein und sagen, etwas zu formieren, aber egal wie professionell und wie gut es ist immer ein Kompromiss gewesen und hat sich immer dann nachträglich als etwas gezeigt, wo ich mir denke, ich hätte mir es vielleicht, wenn ich ganz ehrlich bin zu mir selber, vielleicht an manchen Punkten eigentlich anders gewollt und anders gewünscht. Und ich kann aber in manchen Projekten gar nicht verlangen, dass es so abläuft, wie ich es mir alleine wünsche, weil natürlich
ist Team kann ja nicht nur eine Person alles bestimmen.
Und man kann aber sagen, hey, ich gründe mir ein eigenes Schiff und baue langsam mit diesem ganzen Wissen, was ich über die Jahre gesammelt habe, auch wenn ich nie die Absicht hatte, dass ich sage, ich gehe jetzt selber als Frontmann und sehe mich jetzt im Mainstream. Ich habe ja immer Mainstream konsumiert, auch dann irgendwann bei einer gewissen Zeit auch Mainstream versucht zu schreiben, dann Dialekt schreiben kennengelernt und generell diese ganzen Facetten haben mir eigentlich dann nachträglich dazu verholfen, mich selber kennenzulernen. Und dann, Mo, dann ist so der Moment der Geburt passiert. So, ich habe eine schwierige Phase gehabt. 2025 war ein hinniges Jahr. Ich habe einen Heiratsantrag gestellt und hab dann 5-6 Monate später die Trennung gehabt.
Shit.
Und es war von einem
High. Das war letztes Jahr.
Es war ein High und ein Tief.
Ja, das erklärt deine letzten zwei Singles so ein bisschen.
Ja, und es ist halt erst dadurch auch, wie soll ich sagen, erst wirklich ready gewesen, das neue Schiff, um loszufahren. Es war halt der Sprit, den es vielleicht auch gebraucht hat, weil ich war bei Hinterkopf schon so weit, dass ich langsam, ich weiß nicht, wenn man sich so die letzten Releases von Hinterkopf anhört, dann merkt man, dass ich im Jahr 2025 eine Brücke gebaut habe, eine kleine Audiobrücke. Es war davor viel Untergrund und viel einfach Gedanken, so, wie soll ich sagen, einfach gedanklich, nachdenklicher Rap. Dann habe ich es ein bisschen umversiert mit bisschen Rappen und Singen dazu, weil ich wollte den Horizont ein bisschen erweitern und meine Hörer ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Hey, ich bin nicht nur ein Untergrundrapper, Untergrundrapper ist eine wunderbare Berufung, aber ich bin jemand, der eigentlich Musiker ist. Ich bin eigentlich sowas wie ein Gaukler mit mehreren Facetten und ich möchte euch langsam auf die Reise mitnehmen, dass mal dem Bild entsteht, das ist nicht nur der Rapper, sondern der ist eigentlich Musiker, mehr Musiker als Rapper.
Das denke ich mir, das ist eines der letzten Dinge, die ich so im Schirm habe. Das war doch das auch mit, kannst du bitte nie wieder gehen, kannst du bitte nicht gehen, so,
genau,
oder?
Genau, das war 10 von 10. Das war so, ich würde sagen, der Song. Ich habe im Jahr 2025 begonnen, eine Brücke zu bauen und die ist am Anfang mit einem Track losgegangen, der geheißen hat Duso. Dann ging es weiter mit Ich hoffe, es wird schön. Und nach Ich hoffe, es wird schön, habe ich mir gedacht, ich zeige jetzt einfach, was ich wirklich kann, so, und was ich machen möchte, wo es hingeht. Und habe 10 von 10 präsentiert. Halt. Hat ewig gedauert zum Produzieren, war aber wunderbar. Danke nochmal an PMC, dass er mich da durch diese Reise begleitet hat. Und wir haben das Ding gebaut und ich habe mich plötzlich identifiziert gefühlt mit dem, was ich da mache, zu 100%. Und dann, mitten im Geschehen, während man so quasi an seinen Träumen arbeitet, gibt es manchmal so Cuts, gell? Und manchmal verliert man hinten am Waggon, back, während man nicht damit rechnet und man eigentlich denkt, man ist jetzt in der Tiefe, man darf operieren, man darf jetzt an den Träumen, an den kritischen Pfaden arbeiten. Plötzlich reißt etwas ab, was du für vielleicht selbstverständlich haltest, vielleicht was du geglaubt hast, nicht mehr verlieren zu können. Und das war dann ein Boscherer, ein Gescheiter. Und der hat mich dann mal zurückgehaut. Mitten in meiner Release-Phase, so mitten in meinem Ding, habe ich mich mal komplett aus allem zurückgezogen. Ich habe kurz mal sofort kapituliert.
Aber das braucht es ja auch, oder? Das ist, alles andere wäre, glaube ich, gar nicht gesund. Wenn du nicht kurz einmal sagst, okay, zwei Schritte zurück, ich muss erst mal checken, wie der Boden unter meinen Füßen noch bleibt. So, ne?
Ich habe eine interessante Erkenntnis auch danach gehabt. Ich habe dann verstanden, hey, die letzten 15 Jahre meines Lebens war ich ständig in Beziehungen und habe einfach sehr oft diesen Part, das Alleinsein mit mir oder die Entwicklung selber an der eigenen Person, die paar Prozesse, die es halt gibt, wo man alleine mit sich halt weiter entscheidet, oft gar nicht so genossen, besser gesagt vielleicht ein bisschen versäumt. Und dann habe ich festgestellt, ich muss mich hier mal wieder zurück von Stock 17, auf den ich mich gerade fühle, wieder mal Stock auf Stock 1. Ich bin hier mal durchgebrochen und muss das mal alles kurz auffangen. Und ja,
das macht so viel Sinn. Das passt so viel gut zusammen. Also eigentlich sagst du nur, nein, du warst nicht zu lange im Hintergrund, du hast nicht zu lange für andere, sondern es war genau der richtige Weg.
Jetzt, seit diesem Prozess, denke ich sehr oft über genau dieses Thema nach, Mo, weil ich rede auch manchmal mit meinem Manager drüber. Es mir scheint, dass alles das, was die letzten 1,5 Jahre passiert ist, und auch wenn es am Anfang wie eine Wunde oder wie eine orge Narbe und so sich manchmal angefühlt hat, hat sich nachträglich als sehr positiv gezeigt. Weil ich bin jetzt zum Beispiel hier bei dir. Nein, aber kurz gefasst, dort
das ist war was entstanden. Das war beim ORF und bei lauter Radiosendern diese Woche. Also.
Ja, und es ist halt so, dass dabei etwas entstanden ist. So aus der schlimmsten Sache, glaube ich, kann man etwas Positives rausziehen. Und das, was ich halt irgendwie machen wollte, bevor ich so in meine komplette Depression fall, war, dass ich es versuche irgendwie auszudrücken und irgendwie für mich versuche festzuhalten, wie ich dieses Gefühl gerade habe, die Akkorde dazu zu basteln, die Wörter dazu zu basteln. Und dann habe ich auch noch mit Hilfe von Slomo und Thomas, waren wir gerade auf so einem Wochenendtrip in Nitra in der Slowakei und haben gesagt, wir wollen ein bisschen Songs schreiben, Instrumente. Da hat sich genau dieser Moment dann gezeigt. Okay, ich habe mich dann einfach vor zwei Freunden geöffnet, habe so wirklich meine Ängste, meine Zweifel rausgelassen. Und in diesen zwei Tagen sind einfach diese zwei Songs entstanden, die jetzt gerade aktuell sind. Wenn ich rauche und verlieren, ja. Und die behandeln auch so das letzte halbe Jahr davor halt einfach so, um was es ging halt. Ja. War halt alles sehr neu, war halt alles ein bisschen, wie soll ich sagen, haben die Umstände etwas schwieriger gemacht, weil die Trennung war und ich habe das Gefühl, nach der Trennung habe ich Volé mal, so wie man es oft macht im Leben, rein in den Tatendrang, rein in die Ablenkung. Und so ist es mir zumindest passiert. Und dann ist es schon sehr schnell November gewesen. Und dann musste ich nach Köln, weil ich 7 Wochen Arbeit zugesagt habe. Und in diesen 7 Wochen, wo ich dann in Köln war, 1000 Kilometer von Wien entfernt, 1000 Kilometer vom Netzwerk, von meinem ganzen Netzwerk hier weg. Und da checkt man dann schon, okay, mir ist halt ein Zug, auf den ich geglaubt habe, halt, dass den ich schon fix fahre, einfach komplett entglitten. Da ist kein Zug mehr, es macht keinen Sinn zu denken, ist das Glas halb voll oder leer, es ist gerade kein Glas mehr da. So, und das habe ich dann mit der Einsamkeit zu tun gekriegt, Mo, und war dann kurz so, dass ich sage, okay, es waren gerade, meine Tage waren aus 12 Stunden Arbeiten, Fitness und irgendwie einer einsamen Phase dann irgendwie im Hotel alleine und vielen, vielen Gedanken, die oft sich nicht angenehm angefühlt haben. Und dann...
Aber das ist ja so die... Also ich habe einen lieben Freund von mir, der nach über 10 Jahren Beziehung und Hochzeit sich scheiden hat lassen.
Ja.
Ein Jahr nach der Hochzeit haben sie sich scheiden lassen. Liebe Grüße an Marcel, hat sich auch mir geöffnet. Ich habe ihn angerufen, auch weil er wollte, glaube ich, auch gar nicht drüber quatschen. Ich so, Bro, aber wenn was ist. Und dann habe ich ihm auch gesagt, weißt du, was mich interessieren würde, ist eigentlich so, wer ist denn der echte Marcel? Wer ist denn das, der Marcel, der nicht in einer Beziehung ist, der so, ja, jetzt erwähne ich ihn die ganze Zeit, aber ich habe das selber mal in Erfahrung gebracht, als ich eine gröbere Trennung durchgemacht habe, dass ich erstmal ich war einfach fertig, ich war hinnig, ich habe geglaubt, das war zu Sony-Zeit, ich dachte, ich habe gar keine Perspektive mehr gesehen, bis ich mir irgendwann im Kopf umgedreht habe, so, wer bin denn ich? Und das passt halt für mich so gut zusammen, dass dann Sidrid Voxi da war.
Ja.
Dass ab dem Zeitpunkt all das, was die dein Leben lang sich halt bis jetzt angesammelt hat, irgendwann gefügt hat, weil du die Zeit hattest, die Einsamkeit hattest, Gott sei Dank aber die Kraft hattest, das in eine Bahn zu lenken, so, okay, in eine konstruktive Bahn, oder? Und nicht
schön,
in eine.
Schön. Ich finde, du hast es gerade wirklich sehr schön zusammengefasst. Ja, es ist. Ich bin ein zweifelnder Typ grundsätzlich. Ich bin ein Mensch. Ich genieße viel Antrieb aus dem Impuls. Ich habe oft, wie soll man sagen, oft blinden Aktionismus. Ja, machen wir vor Spaß an der Freude des Gedankens. Und dann bin ich auch oft ein zweifelnder Typ, der das kurz gern durchgehen will. Und die Frage, wer bin ich jetzt eigentlich? Das war so wirklich eines der Hauptfragen so meiner Reise. So, was will ich jetzt eigentlich? Mhm. Ich merke, okay, einige Züge und einige Wünsche, wie ich sie mir so vorgestellt habe, gehen nicht auf. Aber wo ist jetzt meine Basis? Wo ist mein Zuhause? Wo finde ich mich wieder zwischen den ganzen Sachen? Und wenn man feststellt, man kommt so nach 15 Jahren Beziehungen irgendwie so raus und checkt zum ersten Mal das Leben wieder alleine, ist es halt irgendwie komplett ein geiler, ein interessanter, sehr intensiver Prozess, würde ich
sagen. Ja, aber du musst, ich meine, es ist genau in dieser Situation entscheidet sich ja für viele, oder? Also ich glaube, nicht jeder kann damit klarkommen. Du brauchst extrem viel Kraft, um da rauszukommen und aus sowas zu, also wie du es erzählst, ich kann mir das richtig vorstellen, wie du einfach fertig bist, nicht weiter weißt. 12 Stunden arbeiten, Fitness ist der Klassiker.
Ich war mit mir selber, da war der Tiefpunkt halt. Ne? Mhm. Da war der Tiefpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich merke, ich krieg's mit der Einsamkeit zu tun. Mhm. Okay, ich merke, ich krieg's mit Depressionen zu tun. Ich krieg einfach keine Kraft mehr. Ich wache auf und die Batterie ist nicht mehr geladen als 30-35%, obwohl ich einfach geschlafen habe, mich ausgeruht habe, alles dafür gemacht habe. Dann irgendwann mal in der Tiefe des Verzweifeltsein bekomme ich dann irgendwann so den ersten Cut. Und dann bin ich plötzlich klar in Gedanken. Es dauert bei mir oft extrem lang, bis ich dorthin komme. Und dann irgendwann am Boden, in Selbstmitleid suhlend, irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, pass, stopp jetzt. Und dann habe ich auch verstanden, keine großartigen Streuungen. Wir haben vorher von dem Wort streuen geredet. Ich will nicht mehr streuen. Ich werde nur mehr noch mitnehmen, was sich gerade original und richtig anfühlt. Das ist in dem Fall mein Sidrit Voxi-Projekt. Das ist das Hinterkopf-Ding, das ich mir einfach offen lassen möchte, um kreativ mich austoben zu können. Bei Sidrit Voxi würde ich einfach gerne in das pure Feeling reingehen, ohne viel zu viel experimentieren, sondern würde gerne einfach meine Main-Schiene legen. Und dann gibt es auch noch das Donaukartell. Das Donaukartell ist, wir releasen jetzt am 29.04. Wer das nicht kennt, das ist eine Facette von mir, die einfach auch genauso mit Musik alles umfassend ist. Da bin ich mit dem Vers, mit dem Illegal und mit dem Jasper, da macht man Musik aus. Donaukartell zum Beispiel lebt genau von all diesen gesammelten Stärken. Zum Beispiel, das ist einfach ein Produkt, das lebt jetzt nur davon. Und ich habe damals in Köln festgestellt, ich werde es stoppen. Ich höre jetzt auf mit diesen 10 Streuungen machen. Ich werde mich jetzt zurückziehen, werde Kräfte entwickeln, damit ich diesen Weg jetzt mal schaffen kann und werde mich aufbauen. Und genau in diesen, dann habe ich auch für mich abgekattet, dass ich bei Christina Kosig weitermachen kann, weil ich doch eine Rolle hatte, die eine Verantwortung hat. Aber für mich war das einfach dann in dem Moment klar, ich muss jetzt kurz auf mich schauen. Ich muss jetzt auch kurz auf mich schauen, wenn es darum geht, dass mich 5 Projekte fragen, hey, könntest du vielleicht bei uns das und das machen oder wollen wir da was machen oder schreiben? Nein. Ich habe ab jetzt die Ressourcen nicht mehr und funktioniert und haben jetzt mal wirklich alles.
Haben dich aber alle unterstützt, oder? Was ich so gesehen habe, die waren alle sehr supportive, also zumindest in den Reels und so.
Ich habe
Slomo, Christina Kosig,
Also ich bekomme durchwegs positive Kritik und Feedback und bekomme viel Unterstützung.
Ja.
Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, weil ich verstehe, ich bin gerade ein Schiff, das auf seinem Weg gerade ist und mit vielen unterschiedlichen Identitäten da so ein bisschen sein Tun hat. Ich bin sehr glücklich. Ich habe zum Beispiel Versi und Linke waren mein Chor. Ich bin auch okay damit, wenn es jemand jetzt nicht so krass findet, wenn ich hier bin. Ich weiß nicht, ich habe mittlerweile auch nicht mehr das Gefühl, Mo, dass ich allen passen will, ob ich das jetzt so mache oder nicht, weil es wird immer, egal wenn du es wem vorstellst, jemanden geben, der sagt, na, ja, mach so oder keine Ahnung. Und wer sich alle Türen offen hält, habe ich irgendwann mal gelernt, der schläft irgendwann im Gang. Und ich wollte nicht der sein, der im Gang schläft. In der Erkenntnisphase in Köln habe ich verstanden, okay, zweiter Mann in der Band sein ist eine coole Sache. Ich habe jetzt kein Hate dagegen, diese Position zu haben, aber ich habe das Gefühl, ich habe sie durch. Sowohl in Bands, wo ich sage, ich spiele einfach nur Keyboard, das ist mir einfach zu wenig mittlerweile, wenn ich denke. Und deswegen habe ich jetzt einfach ein paar Aufgaben einfach aussortiert und alles, was ich jetzt mache, da ist halt Seele mit drin. beim Donaukartell zum Beispiel singen der Verse und ich, ich meine, der Verse ist meiner Meinung nach einer der Rap-Könige meines Alters.
Ja, ganz liebe Grüße. Ich habe vor kurzem mit ihm telefoniert und warte schon auf die auf das nächste Zeug von ihm und auch vom Donaukartell.
Also ich kann sagen, Verse ist jemand, den ich zum Beispiel als Pionier sehe und den habe ich auch kennengelernt, der hat mir immer die Hand gereicht und mir immer weitergeholfen.
Ich schätze ihn auch als Menschen. Ich habe ihn ein paar Mal, nur bis jetzt dreimal getroffen, aber er ist ein sehr herzlicher Mensch.
Halt. Ja, fix, ja. Und wenn man betrachtet, hey, was Verse für den Rap-Aspekt quasi schon alles erfüllt hat oder wie krass er als Rap-Künstler ist. Und wenn man sagt, hey, ich habe es geschafft mit solchen Charakteren, die wie Verse, das sind halt einfach wirklich sehr einzigartige Charaktere, sag ich mal, die genau so ihren Kopf einfach haben, mit denen es zu schaffen, dass wir sagen, wir singen heute und morgen Pop, ist am 29. Da kommt Pop, Austropop gesungen. Also ich freue mich auch sehr, dass ich irgendwie mit meiner Reise es geschafft habe, Leute wie den Vers, weißt du, Entschuldigung, ich halte wirklich sehr viel von ihm, weil einfach, also der hat mich ja erzogen mit Musik so ein bisschen und dann so mit Leuten wie ihm im selben Projekt dann zu singen. Für mich gibt es viele Momente, wo ich sage, ich kriege gute Kritiken, wie gesagt, und ich kriege gutes Feedback, kriege viel Unterstützung, aber ich habe halt auch ein paar Punkte für mich, wo ich erkenne, ich kann das nicht mehr und somit ist es sicher auch gespalten. Es gibt sicher auch ein paar Leuten, denen das nicht so gut schmeckt, dass ich einfach genau das tue, was ich jetzt tue, aber die müssen mir jetzt leider wurscht sein. Weißt du, ich meine,
es ist... Das kommst du auch nicht weiter, du kannst es ja nicht allen recht machen und vor allem ist es auch nicht deine Aufgabe, prinzipiell.
Fix, ja.
Wer es gut mit dir meint, sollte dich sowieso supporten bei den Dingen, die du für dich tust, in erster Linie. So.
Ja, ich habe irgendwann mal auch, ich sehe es jetzt auch gar nicht so, dass ich mir denke, okay, ich beobachte jetzt, ich habe jetzt genau viel, ich habe so und so viel Leistung so und so dort gegeben. Ich beobachte, wer schickt mir Bäume zurück. Ganz ehrlich, hey, das Ganze hier ist ein freier Markt, weißt du, ich bin ein Gaukler, ich mache Musik und ich möchte die machen, wie mir mein Kopf gerade sagt, dass ich es machen will. Alles hat sich von intuitiv auf, ich möchte mal ein Lied machen, zu diesem Weg heute entwickelt. Und möchte einfach morgen eine Struktur einfach haben und auch selber bieten. Und über diese ganzen Erfahrungen, die es jetzt halt waren, bin ich halt ohne Kompass drüber gefahren. Ne? Und ob es jetzt jemandem gerade passt oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich platziere mich in die Mitte, damit sich jeder eine Meinung machen kann, der es möchte oder der irgendwas sagen will dazu. Aber mir ist es auch komplett recht, wenn ich sage, hey, wenn es dem halt nicht interessiert oder wenn es nicht gut findet, meinetwegen.
Ja, es wäre auch nicht der richtige Weg, es allen recht zu machen. Aber ich denke mir halt, schau, du hast jahrelang die Erfahrung gesammelt in verschiedensten Schritten und bist halt deine Stationen abgegangen oder abgefahren. Und dann warst du halt, wie du selber gesagt hast, ganz tief im Tal, 2025 letztes Jahr.
Schwerstes
Jahr. Und hast dich da rausgezogen, wie auch immer du es gemacht hast, du hast dich da rausgezogen. Was soll dir jetzt noch passieren? Das ist, musst du immer bewusst sein. Du hast da dich rausgezogen, egal wie es dir letztes Jahr gegangen ist. Du hast daraus Kraft geschöpft, du hast daraus was Geiles gemacht, nämlich deine Kreativität auch noch befeuert und geile Musik gemacht. Die jetzt erklärt sich für mich noch viel mehr, warum ich den Song so gespürt habe, weil er einfach so echt ist.
Krass.
Das macht es nochmal viel geiler für mich, auch dass ich den Song immer noch feiere und liebe.
Falls ich noch einen Satz dazu ergänzen kann, ich habe jetzt irgendwie für mich das Gefühl, zum ersten Mal jetzt, ich bin 36 und ich habe das Gefühl, zum ersten Mal habe ich jetzt die Basis gelegt, dass ich es kompromisslos machen kann. Wenn ich jetzt scheitere und wenn ich jetzt wirklich verliere, dann ist es auf jeden Fall auf Grund, dass ich sagen kann, ich bin mir vielleicht selber im Weg gestanden oder irgendwas hat einfach nicht sein sollen, nachdem ich alles probiert habe.
Ja.
Aber jetzt ist der Rahmen durch diese schmerzhafte Trennung jetzt irgendwie auch da. Meine Mama hat immer zu mir gesagt, Mo, eine Trennung ist, wie wenn du die zwei Hände verklebst und irgendwie nach Jahren feststellst, du musst sie leider wieder aufmachen und du musst da mit einem harten Messer da irgendwie das überhaupt, was aufgeht, musst du da mal hart durchschneiden so und dann hast du da zwei offene Wunden und irgendwann kommt man halt in den Modus, wo man sich lernt zu bewegen und checkt, ah, ich bin ja viel mobiler so, ne? Und jetzt gerade bin ich in dem. Ich merke, ich war gerade, also falls ich vielleicht so auch eine kleine Überleitung vielleicht wagen dürfte, falls du es mir erlaubst, ich habe ja im tiefen Punkt meiner Verzweiflung in Köln dann ganz vergessen, dass ich aus meinem Songwriting-Camp heraus eine Bewerbung an den ORF geschickt habe. Ich habe das einfach, weil so viel in meiner Birne zu tun war und so viel los war gerade in meiner Welt, war das gar nicht in meinem Kopf, dass wir es da schaffen. Dann kam eine Mail rein, dass wir bei den letzten 30 sind. Und in dieser Phase, wo ich halt wirklich jeden Faden, der mich da intrinsisch motivieren konnte, so aus seinem Sumpf raus versucht habe, irgendwie zu fassen, kam mir das natürlich sehr gelegen. Und jetzt habe ich plötzlich Mobilität und Agilität gehabt, weil ich ja alleine war, ne?
Du warst gerade in Köln, du bist gerade am Ackern und dann dein Leben.
Ja, ich schaue, dass die Pfanne auf 3 läuft, damit die Spätzle nicht nach 3-4 Minuten zu heiß werden.
Also auf einmal kommt aber diese ORF-Nachricht, genau. So hey, du bist bei den Top 30.
Genau, und möchtest, also du musst nach Wien kommen, du musst zum letzten Casting quasi.
Was hast du denn gemacht?
Also ich habe in Köln gerade die Spätzle fertig gemacht, habe die Pfanne irgendwie so weggelegt und habe halt mit meinem Team beschlossen, ich hätte den einzigen freien Tag, wo der Markt zumacht, werde ich nutzen, um nach Wien zu fliegen, bin nach Wien geflogen, bin zum ORF gefahren und habe dann dort quasi mein Casting abgegeben und habe dann performt. Das musst du dir vorstellen, ist einfach ein Raum wie der hier und vor dir hast du halt so eine Glaswand, komplett über den ganzen Raum und dahinter sitzt halt ein Komitee von Menschen und du vorne sitzt halt alleine im Raum, neben dir sind halt nur die Techniker, die gerade genau alles einrichten, aber sonst siehst du niemanden, für den du spielst. Und dann performst du, ich habe performt.
Wenn ich rauche
und verliere.
Aha, und beide, okay.
Ja, voll. Beide sind bis in die Top 30 gekommen. Ja. Ja. Ich habe beide eingeschickt, ja. Und dann hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Also meine Gegenüber, also die, was hinterm Raum waren, das Komitee, sind dann aufgestanden, haben sich dann gezeigt, sind mir mit Applaus entgegengekommen, haben sich sehr gefreut über die Nummer, haben mich ein paar Sachen gefragt und dann ging es auch schon in den Austausch der Daten. Dann haben wir gesagt, okay, passt, wir werden uns jetzt miteinander wieder kontaktieren, wegen den Verträgen haben. Und dann kam auch schon so der Vertragsvorschlag und der hat halt schon dann plötzlich weitergerechnet bis zum möglichen ESC-Sieg, ne? Und somit dachte ich und mein Team halt, okay, wir sind jetzt weiter. Also wir haben es jetzt anscheinend geschafft, wir sind jetzt weiter. Die genaue Info, du bist weiter, kam nicht. Aber wir haben es uns zusammen so gereimt aus der Hoffnung oder aus allen möglichen.
Also du dachtest, ihr seid weiter?
Ich dachte mir ganz fix, dass wir weiter sind, ja. Und mein Team dachte auch ganz fix, dass wir weiter sind, weil wir haben nicht, im Zweifelfall haben wir uns gefragt, warum machen wir denn die Verträge bis zum ESC-Sieg wo das ja noch gar nicht ausständig ist. Hier geht es ja nur um Vienna Calling. Warum? Yeah. Also das heißt, ich muss jetzt wohl Teil der Show sein, die es jetzt ab dem Prozess erlaubt, überhaupt zum ESC zu kommen und dort gewinnen zu können. Das heißt, ich bin weiter.
So, aber was hat das geheißen? Was war die Realität?
Naja, pass auf, es war so, dass ich mich dann erfreut habe. Ich habe so die Achse ein bisschen zum Laufen gebracht, bin hergekommen, wieder zurückgefahren, habe noch ein paar Wochen vor mir gehabt zum Arbeiten und dann warte ich halt so ganz gespannt auf das Ding und wir überlegen halt Strategien, wie wir starten können und ich erinnere mich ganz genau, es war ein Freitag, am nächsten Montag drauf wäre announced worden, wer bei der Show dabei ist und dann wurde mir so in einem kurz gehaltenen Telefonat dann gesagt, schau, es ist so, du bist 13. Du bist unser Ersatzkandidat und möchte.
Von wie vielen nochmal 13 von?
Von, ich glaube, 540, 560.
Ja, okay. Und wie viele sind dabei weitergekommen?
12.
12?
Ja.
Ah, fuck, das tut weh.
Ja, voll. Also ich mein,
und dann sagen sie das auch noch. Ja, Alter, so sag's doch einfach nicht. Das tut doch
es weh. Es war halt irgendwie zu dem Zeitpunkt halt wieder so, dass meine Kraft und Motivation erst sehr frisch waren, weil ich war davor wirklich noch komplett hinüber und zerstört. Und dann bin ich halt leider sehr schnell wieder in dieses reingeschlittert, wieder in die Depression und gerade doch kein festes Ziel vor Augen mit der Musik und dann fällt man halt wieder in diese Gedankenmuster rein. Habe ich mir ein bisschen schwer getan, aber Gott sei Dank kam dann so 5 oder 6 Tage später dann ein Anruf, das war einfach um 10 Uhr in der Früh, da hat es geheißen vom ORF, hey, eine Kollegin ist abgesprungen, es wäre jetzt die Chance da, dass du jetzt Ja sagst und in die Show kommst.
Ja, was ist das für eine Achterbahnfahrt, Alter?
Mega. Und
das war alles noch letztes Jahr?
Das war alles noch letztes Jahr. Das war zwischen 19. Dezember und ich glaube 26. 27.
Also so noch so zu Weihnachten quasi. Komplett, auch noch. Alter,
ich meine, okay, dieses Weihnachtsding hatte ich hier abgestellt. Ich war so 1000 Kilometer weit weg von meiner Family. Ich war 1000 Kilometer weit weg von meinem Networking. So. Die angenehme Seite davon ist, du musst an keine Geschenke oder irgendwelche Sachen denken. Du bist da einfach gerade out, weißt du, ich meine.
Ja, aber trotzdem noch das Jahr eh schon krass. Dann am Jahresende ist man vielleicht auch noch nachdenklich, so was das Jahr alles passiert ist. Dann kommt auf einmal so eine gute Nachricht, dann wieder eine schlechte Nachricht, dann wieder eine gute Nachricht.
Und dann kam die gute Nachricht mit einem ziemlich schnellen, hey, bist du jetzt dabei oder nicht? Möchtest du jetzt unser Ersatzkandidat? Und ich habe halt am Telefon, weiß ich noch ganz genau, gesagt, ich rufe euch jetzt in 2 Minuten zurück, sag zu 99,9% ja, aber ich bin einfach ein Team. Ich bin nicht alleine. Ich muss es einfach noch ganz kurz einmal mit meiner Mannschaft kurz absprechen, bevor ich jetzt ja sage. Nicht, dass ich mir jetzt einfach wieder was Falsches sage, nachdem jetzt alle sich wieder umorientiert haben, termintechnisch. Ne? Und dann rufe ich meinen Manager an, der hebt nicht ab.
Ich wollte fragen, wer ist alles dein Team, wen hast du alles angerufen?
Also ich hab mich zuerst an Alex gewandt. Also mit Alex mache ich eigentlich alles aus und also Alexander Redl. Mit ihm gehe ich wirklich so jeden Step jedes Prozesses eigentlich durch.
Das ist dein Manager?
Ja, das ist mein Manager, also Partner in Crime. Wir sind seit über zehn Jahren auch Freunde. Also ist wirklich so der Mensch, der dieses Projekt am meisten verwaltet und wirklich so pusht, um dass wir überhaupt hier sind, wo wir sind. Ich habe ihn angerufen, aber er war gerade in einem Termin. Dann habe ich gerade ganz kurz mit einem Songwriter, mit einem Slow-Mo telefoniert.
Liebe Grüße an Slow-Mo.
Ja, man, Grüße gehen raus an Slow-Mo. Und der Slow-Mo hat gesagt, ja, also ich würde es auf jeden Fall machen. Ja. Dem seine Freundin war gerade noch irgendwie neben ihm, die waren gerade im Flieger am Einsteigen, die hat dann auch noch über Telefon gesagt, ja, also sie wird es auch machen. Dann hat er zu mir gesagt, ja, also sie hat gesagt, sie wird es auch machen. Dann hat er gesagt, ja, passt, dann machen wir es. Und dann rufe ich wieder retour und habe halt so manchmal meine Momente, mein Manager sagt, das ist der CD-Werbeberater-Moment. Ich habe sie nicht oft, aber manchmal kommt mir so eine Idee raus, wo ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt gerade verhandeln oder ein bisschen dribbeln oder ein Manöver einlegen oder so. Du weißt doch, jeder hat sein Wort dafür. Und dann habe ich zurückgerufen und habe gesagt, ja, liebe Astrid, es ist so, ich wäre dabei und ich bin dabei. Ich finde es halt gerade nur ein bisschen blöd, dass ich einfach einen Mediennachteil habe, einen medialen Nachteil im Vergleich zu allen Kollegen. Jetzt habt ihr alle announced am Montag, da ist mein Foto nicht zu sehen, keiner weiß, dass ich dabei bin. Und jetzt bin ich halt dabei, aber ich genieße einen Nachteil gerade, der mich nicht so erfreut. Könntet ihr vielleicht bitte einfach eine Presseaussendung machen, wo mein Gesicht drauf ist, damit wir das irgendwie auch wieder gleich bringen, damit ich da auch diesen Nachteil einholen kann und ab morgen quasi schon im Rennen bin? Und dann haben sie gemeint, ja, können wir machen.
Geil.
Und am selben Tag um 14 Uhr kam dann schon die Presseaussendung. Und plötzlich war mein Gesicht so an fast jedem Blatt oder Internetplattform oder so Nachrichtenplattformen plötzlich vorne.
Ja.
Und das war der Moment, wo ich halt vor circa jetzt 80 Tagen, würde ich sagen, ist es jetzt her, da an dem festgehalten habe und da ist eine Fahrt losgegangen.
Ja, nice.
Ja,
und also feiere ich, dass du das auch gemacht hast, dass du auf die Idee gekommen bist. Das zeigt wieder, dass du Erfahrung hast, dass du nach dem Richtigen auch gleich fragst. Ne? So, ja. Hey, das ist jetzt die Situation.
Vielleicht waren die Jahre ja wichtig für so einen Moment, nur dass man den fragen kann.
Voll.
Ja. Vielleicht, ja, hast du absolut recht. Das hat sicher viel von der Erfahrung da dazu gespielt, weil irgendwie habe ich versucht, wie hole ich jetzt was raus? Ne?
Ja.
Ja, und hier bin ich jetzt, Mo. Also das ist gerade die aktuelle Sidrid Voxi-Phase. Ich befinde mich gerade bei Release Nummer 3. Verlieren geht gerade so in die Serie, was logisch schien nach Wenn ich rauche.
Mhm.
Ich habe halt diese Show erlebt.
Ja, erzähl mal noch von der Show, das ist ja noch der Schritt. Jetzt kommt dann, also du hast Sidrid Voxi, was ich so mitbekommen habe, dein Social Media als Sidrid Voxi hast du auch dann erst.
Am 19. Dezember, am selben Tag, wo diese Zusage kam.
Alle pushen das, ich krieg das auf einmal mit, weil ich folge ja den Leuten, die in deinem Umfeld auch sind und dann so, ja, auch gleich natürlich gefolgt.
Ja, ich sehr gefreut übrigens.
Und dann habe ich gesehen, so, du hast auch einen so Contentplan, du hast so richtig dir was überlegt, es kommt dauernd was raus, so richtig nice. Also man hat dich ein bisschen kennengelernt und ich kannte dich ja persönlich nicht, aber so kriegt man so ein bisschen als Follower das Gefühl. Ich glaube, so geht es vielen, die dann gefolgt sind.
Ja, ich habe zwei sehr, sehr positive Sachen gemerkt. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, Mo, dass es so viele Menschen positiv aufnehmen.
Mhm.
Man kennt es ja, du kennst es ja wahrscheinlich selber sehr gut. Es gibt ja den Moment, man macht Musik und dann übergreift man einen Stil, übergeht in eine andere Genre hinein. Und diese Wechsel kommen manchmal gut an, manchmal nicht gut an. Manchmal möchte dein Publikum das hören, dass du dich so änderst.
Mhm.
Manchmal bockt es gar nicht. Manchmal findet man, obwohl Sachen gut sind, aber weil sie zu anders erscheinen, zum Grundprodukt einfach dann nicht gut.
Gerade in Österreich anders, das ist immer schwierig.
Ja,
Neid ist ein bisschen ein Ding Szene.
Ich hatte halt, also, mit dem hatte ich halt viele Ängste.
Ja.
Und der zweite Punkt ist halt, ich habe wirklich, dadurch, dass diese Situation mit dem ORF kam, war ich irgendwie gezwungen, plötzlich diese Schiene, die da kurz wieder an Motivation gefallen war, auf sofort wieder aufzubauen.
Mhm.
Wir mussten ab dem Moment nicht mehr, also wir mussten aufhören mit dem intuitiven Posting und haben begonnen mit einem Plan.
Wir mussten aufhören
mit, hey, wir telefonieren mal ein zweimal im Monat zu einem Daily Stand-up zu 30 Minuten um 10.30 Uhr in der Früh bis 11 Uhr müssen wir uns updaten.
Mhm.
Was hat schon wer erledigt und was ist noch zu erledigen? Und dann irgendwann einmal checkst du, okay, es gibt hier unterschiedliche Sparten. Es geht gar nicht, wenn ich es alleine probieren möchte. Ich muss hier Abteilungen legen und in den Abteilungen Expertisen wachsen lassen und dann irgendwie so vergehen 50, 60 Tage, dass du denkst, das gibt's ja gerade nicht, dass es vergangen ist. Und dann stehen wir schon Mitte Februar, die letzten 5 Tage vor der Show waren halt die Generalproben.
So. Mhm.
Und dann stehst du halt da und denkst, krass, die Reise kam mir vor wie eine Woche. Ich bin irgendwie hundemüde, aber irgendwie mega aufgeregt und will jetzt auch gerade zeigen.
Voller Adrenalin eigentlich,
komplett,
oder?
Komplett. Ja. Und auch mal so sehen, wie der Apparat funktioniert. Man kennt ja in ORF so, keine Ahnung, so aus der Konsumentensicht halt eher mehr. Das war also meine erste Gelegenheit, mal wirklich reinzuschauen und zu sagen, okay, ich gebe mir jetzt mal das ganze Werkel hier, so wie funktioniert das im Profibereich.
Wie war der Tag dann? Der Tag, wo der Vorentscheid war?
Der 20.2. war ein sehr, sehr, sehr spannender Tag für mich. Es war, der Tag selber ist sehr schnell vergangen.
Mhm.
Es war so, wir hatten nochmal eine Generalprobe zu Mittag.
Wer war alles bei dir mit? Wer war alles vor?
Also ich hatte mein Chor. Mhm. Mein Chor war bestehend aus Samira Dadashi, den Vers, dem Linky, den Slomo und den Thomas Kröss.
Mhm.
Und das war mein Chor, mit denen war ich halt quasi dann immer den ganzen Tag. Und ich hatte mein Management mit in Form von Alexander Redl, also alles für unser Hauptmanagement.
Mhm.
Und unser neuer Mann im Team ist unser Kommunikationsmann, macht auch Management, eher so auf der Makroebene, so ein bisschen mit Versuch, mehr Weitblick und Struktur.
Mhm.
Der Marcel, den hatte ich da auch mit. Und so waren wir halt aufgestellt. Wir waren circa insgesamt 8, 9 Leute halt. Das war unser Team. Und die Freundschaft, die Beziehungsaufbauten zu den anderen Kollegen hat sehr schnell funktioniert. Aus einem Grund, wir hatten alle denselben Struggle.
Mhm.
Jeder musste durch diese Terminproben durch und jeder musste sich vorbereiten. Jeder hat Probleme gehabt. Und dann kam die Show. Ne? Und bei der Show ist es so, dass du dir denkst, ah, jetzt habe ich die letzten 4, 5 Tage hier so oft gespielt auf dieser Bühne und es war so eine krasse Erfahrung. Jetzt spiele ich es mal zum letzten Mal wahrscheinlich.
Mhm.
Und dann geht man darauf.
Das ist krass, das ist eigentlich ja voll. Du, ja. Die ganze Arbeit für diesen einen Moment.
Ja, genau. Und
sind 3 Minuten, willst du überhaupt, dass dieser Moment dann kommt?
Ich habe den Moment irgendwie viel mehr mit Angst verbunden gehabt am Anfang, weil ich mir dachte, das wird der höchste Moment der Angst sein, aber das war er nicht.
Mhm.
Tatsächlich war es die Generalprobe am Vortag, der Moment, wo ich wirklich das Maximum an nervös sein hatte. Aber während der Show habe ich mir gedacht, krass Idee. Also ganz ehrlich, von Hitzestufe 3 bei der Pfanne zu der Show.
Millionenpublikum.
Krank, wie schnell das gegangen ist. Und dann habe ich tatsächlich während dem Spiel, ich wurde dann auch gefragt von der Moderatorin, wie es mir jetzt gerade geht. Und ich habe wirklich ehrlich geantwortet. Also ich war nach dem Moment, nachdem ich die letzten Töne quasi gedrückt hatte und dann wusste, mein letzter Ton ist gerade fertig, habe ich einfach geatmet und habe gedacht, krass, das waren jetzt so knapp 70 Tage, so die waren wie ein Flug. Ausatmen, den Applaus, gar nicht realisieren, dass man denkt, krass, jetzt sind da einfach gerade so viele Menschen und im Fernsehen sind noch viel, viel, viel mehr. Und ja, der Moment war halt Gold, sowas wie ein, man arbeitet ja auf vieles hin und dann denkt man sich, ah, was möchte ich eigentlich als Musiker? Was ich auf jeden Fall möchte, ist mich ausdrücken.
Mhm.
Und ich möchte, dass man mich hört. Und dann stehst du da und hast die Mission nach den 3 Minuten erledigt. Und dann denkst du dir, krass, was jetzt gerade so? Mal atmen.
Mhm.
Und man ist irgendwie in den Tagen, weil so viel um die Show halt sich dreht, man wird halt leicht kompetitiv, also ich zumindest wurde es. Und dann hat man halt das Gefühl, okay, ich bin jetzt einer von 12. Ich brauche mich hier nicht verstecken. Ich bin nicht aus Zufall hier so.
Mhm.
Keiner von euch, aber ich auch nicht.
Alle haben dasselbe Ziel. Ja, genau. Ist auch okay.
Und wir sind halt alle an einem Punkt, wo wir alle für gleich weit hier mal aufgestellt wurden. Also keiner ist hier mehr zufällig. Auch ich nicht.
Mhm.
Zwischen diesen Gedanken, dass ich großen Respekt vor der Leistung der anderen und aber auch irgendwie immer wachsenden Respekt vor der eigenen Teamleistung, die wir da hatten, bekommen habe, war es dann so, dass ich gecheckt habe, für mich, ah, es könnte spannend werden, ich könnte hier eventuell mitmachen, vielleicht gewinne ich sogar, was, wenn, was, so, und man beginnt diese Gedanken. Und dann ist dieses Auswahlprozedere da und das habe ich genauso mitgesehen wie die Leute im Fernsehen. Man ist halt im Saal drin, aber man sieht auch die Bildschirme und dann siehst du halt, der Slot für 5 Punkte wurde schon vergeben und ah, das ist nicht mein Name und dann wird der Slot für 7 Punkte vergeben und dann denkst du dir, ah, fuck, ist auch nicht mein Name, habe ich jetzt wirklich 8 Punkte gemacht? Und dann siehst du, 8 Punkte hast du auch nicht gemacht und dann denkst du, dann irgendwann spinnt man ganz kurz, denkt man sich, ah krass, habe ich die 10 Punkte also geholt, wow, ich packe ich nicht, wow, wäre großartig. Und dann kommt auch der Name und das ist auch nicht dein Name.
Mhm.
Und dann bleibt dann nur noch ein Slot frei, aber 3 Musiker zur Auswahl.
Mhm.
Und in dem Moment checkt man erst über den Splitscreen, wer noch über ist. Ne? Und ich habe halt gesehen, dass was Lena Schauer da auf die Beine gestellt hat, ihre Show war ja krass und sie hat ja wirklich, möchte ich sagen, mörderisch performt. Ne?
Mhm.
Und dann habe ich gewusst, okay, gegen diese Performance habe ich 0 Meter, auch wenn ich es objektiv selber betrachte. Und dann wurde sie diejenige, die diese Fachjury maximal Punktezahl bekommen hat. Mhm. Und in dem Moment, das fühlt sich dann schon kurz grindig an, ja. Dann denkst du, ah, jetzt habe ich verloren.
Das baut sich so auf, Hoffnung, ja. Hoffnung.
Ja, und du denkst dir, ah, bin ich jetzt der mit 12? Ah, nein. Mhm. Yay. Und das war schon, möchte ich sagen, auf eine Art und Weise eine interessante Erfahrung. Mhm. Ein kurzer, grindiger, so prekärer Moment, so ein schwieriger Moment, weil die Kamera haltet auf dich drauf und du siehst ja ganz genau, man erklärt dir vorher, wenn dieses rote Licht dann blinkelt, dann ist die Kamera auf dich so und dann siehst du schon 3-4 Kameras positionieren sich schon um die Leute und du weißt, jetzt wirst du es gleich gefilmt, dann sieht man das Bild von dir mit den Nullpunkten und dann schon die Kamera drauf. Es ist, ja, das war kurz neu, war kurz schwierig. Danach, als die Show mal vorbei war, habe ich so ein bisschen ein enttäuschendes Gefühl gehabt. Ich glaube, meine größte Scham regte daher, dass ich irgendwie mich geschämt habe vor meinen ganzen Zuschauern, die ich aufgestellt habe. Ich habe halt vielen Freunden Bescheid gegeben. Es gab so 2 Public Viewing Partys, die deswegen stattgefunden haben. Und dann habe ich mich so geniert vor denen, weil ich mir gedacht habe, oh Mann, jetzt habe ich so viele Menschen irgendwie mobilisiert und so vielen Leuten von dieser Reise erzählt und jetzt sehen die mich, wie ich dort 0 Punkte kriege. Ne?
Wie haben die reagiert?
Das habe ich nachträglich dann erst erfahren, waren alle natürlich mega loyal und mir halt so geschrieben, ich verstehe diese Auswahl nicht, wie konnten die quasi dir 0 Punkte geben und so. Ich habe dann auch vom Publikum her die, ich glaube, 5 höchste Benotung bekommen, habe 6 Punkte gekriegt vom Publikum, was mich extremst wieder fein gestimmt hat, weil ich gewusst habe, okay, ich bin draußen irgendwo angekommen. Und dann bin ich nach Hause. Ich war sehr müde und wie neutralisiert nach dem Abend. Du musst dir vorstellen, man lebt die letzten 5 Tage komplett nur für die Show irgendwie und dann ist die vorbei. Und dann denkst du, was jetzt?
Ja, was hast du denn gemacht?
Ich bin gar nicht nach Hause gefahren, sondern ich bin zu Marcel mit, wo wir ein bisschen so unsere Statistiken anschauen wollten. Dann habe ich dort so auf einer Isomatte, einfach so, die ich gerade da hatte, wollte mich kurz den Rücken entspannen und bin dann irgendwann mal reingekippt auf Nachrichten beantworten. Ich hatte mehrere 100 Nachrichten, was ich sonst auch nicht habe. Und dann habe ich so, glaube ich, bis 4 Uhr in der Früh mal Nachrichten beantwortet, 5 Uhr in der Früh, dann ein bisschen die Augen zugemacht. Ich glaube um 7:30 wieder aufgewacht und dann habe ich einen Blick auf die Statistiken wieder geworfen und dann war schon lustigerweise dieser kompetitive Gedanke schon weg. Ich war wieder befreit von diesem kurzen Wurm, sondern habe mal kurz einen Blick auf die Zahlen werfen können und habe gemerkt, geil, wir genießen gerade ein All-Time-High überall. Und dann war das auch so, dass entgegen der Null-Punkte-Jury-Behandlung hatte ich ja irgendwie im Vergleich zu meinen Sängerkollegen, die dort mit mir angetreten sind, unglaublich gute Zahlen, die sich entwickelt haben. Also ich habe eine Hörerschaft entwickelt von, ich habe ja alles neu begonnen. Meine Kollegen hatten ja alles irgendwie schon davor gebaut irgendwie. Und dieses Null-Punkte kriegen, aber dann an den Kollegen vorbeiziehen, ein bisschen so mit der Hörerschaftsgröße und mit den Streams. Und irgendwie, ich meine, es ist auch, glaube ich, nicht die relevanteste Chartplatzierung, aber ich habe einfach bei den iTunes-Charts, die, glaube ich, so die Mikro-Charts Österreichs sind, die kleinsten, die ich kenne, habe ich einfach gegen Cosmo einfach mit ihm so Platz um Platz gekämpft. Mein Tag war er und ein Tag war nicht irgendwie. Und das hat mich schon sehr stolz gemacht. Ne?
Kannst du auch sein, aber was glaubst du jetzt, ohne über die anderen Artists zu reden, aber trotzdem, was glaubst du, woran liegt, dass das, ist ja doch Die, wie wir vorher haben schon lustig gemacht über das Wort, die Resonanz.
Ja.
Aber die Resonanz, aber die war ja geil.
Wie war die Resonanz?
Aber die Resonanz war ja gut. Ne? Ja. Wir sehen, ich habe so das, was ich gefühlt habe, werden mehr Leute gefühlt haben bei dem Song. Und trotzdem gab es diese 0 Punkte. Was glaubst du, woran liegt, dass das so auseinandergegangen ist?
Ich habe zwei Antworten dazu. Also ich glaube, der Grund, warum es bei der Jury für 0 Punkte gesorgt hat, war ganz einfach. Sie bewerten einen Song nach den Kriterien, wie er wohl beim ESC punkten würde. Der ESC ist eine Show, die haben schon durch die letzten Jahrzehnte einfach ein Stil, eine Stilistik und es hat sich schon statistisch schon gezeichnet, was gewinnt er, was hat mehr Chancen, was hat und das diese Jury, die bewertet das rein fachlich nach dem Aspekt, was ist am besten statistisch für unsere Show, um dorthin zu schicken, was punktet mit allen Aspekten einer Show am meisten. Und da stehe ich halt dort mit einem auf einem Flügel, sitze dort und spiele.
Dein Flügel, wie du da sitzt, ist alles geil.
Ja, ich,
aber es passt vielleicht nicht zum ESC.
Es ist halt einfach vom Spektakulärsein-Niveau einfach einer, der am Flügel sitzt und a little oversingt, kurz so runtergebrochen gesagt. Vielleicht nicht das, was halt wirklich polarisieren kann. Und den Gedanken verstehe ich schon. Also, und dann damit bin ich komplett d'accord. Und der Grund, warum ich glaube, dass es beim Publikum irgendwie funktioniert hat, das sehe ich auch zwei Gründe. Ich glaube, da war es gut, dass ich 0 Punkte bekommen habe, mhm, anstatt 3 oder 4 Punkte zu bekommen. Ich glaube, so zeichnet sich so die Underdog-Story ein bisschen, mhm, besser. Und der zweite Punkt ist, Mo, weil ich glaube, auch kurz nach dem Kennenlernen oder ganz kurz mit vielen Menschen, dass der größte gemeinsame Nenner, den so Ü30-Jährige haben, eigentlich Narben sind. Mhm. Jeder ist irgendwie auf eine Art und Weise ein bisschen gezeichnet. Jeder hat seinen Beutel mit. Und warum ist der Beutel? Weil man irgendwie auf eine Art und Weise, egal ob Frau, Mann, egal was dazwischen und außen ist, jeder hat irgendjemanden kurz irgendwo ein Vertrauen in die Hand gegeben in Form einer Waffe und das wurde oft gegen einen Verbrauch genutzt. Und ich glaube halt, dass sich sehr viele Menschen, sehr viele Männer und sehr viele Frauen gleichermaßen damit identifizieren können, dass mal irgendwas nicht funktioniert hat. Also der große Plan, die große Liebe, okay, es gibt sehr viele Wünsche nach einem idealen Ablauf dieser Sachen, aber was ist eigentlich, wenn es nicht so abläuft? Und ich glaube, die letzten zwei Songs, die ich gemacht habe, sind ehrlich mit Zweifel, mit Ängsten und mit Fehlern. Ich ziehe von einer Bar zu Bar und gehe was trinken und gehe und rauche mich weg und sauf mich an. Das ist doch kein Ding, es ist einfach eine Therapie. Ich zeige hier wirklich Fehler, die ich vorher kaschiert habe, einfach so bewusst und sage, okay, das ist jetzt einfach so gerade meine Last, ich boxe gerade noch nicht. Mhm. Jedes Mal, wenn ich an diese Frau denke, reißt mir noch immer die Wunde auf. Mhm. Und ich glaube, das in einem Text zu packen und das ohne dem genieren, wie wird jetzt eine Gesellschaft drüber denken, sondern einfach es platzieren und sagen, ich platziere mich jetzt genauso, wie es ist halt so, sagt, was ihr wollt, ist mir wurscht.
Ja, aber allein für das, wie du das gerade erklärt hast, das Letzte jetzt, liebe ich. Also allein für das freue ich mich so auf alles, was noch aus deiner Feder stammen wird. Dankeschön. Alles, was noch als Sigrid Voxi kommen wird. Natürlich auch, was als Hinterkopf kommen wird. Aber Sigrid Voxi, ja, ist halt das, wo ich so ein kleiner Fanboy dann werde, so ein richtiger krasser noch. Wo ich nicht nur das Talent sehe, sondern einfach diese Gefühle, die ich dann spüre.
Es ist für mich wirklich schön. Ich war mir auch am Anfang nicht sicher, Mo, wen werde ich damit erreichen. Mhm. Und ich freue mich sehr, dass mein Publikum, das ich am meisten erreiche, irgendwo so gerade bei 30 anfängt und irgendwo noch so bis 45, 50 teilweise geht. Und ich merke, ich war noch nie glücklicher, mhm, durch genau solches Feedback. Es ist halt für mich mega krass, dass jemand Erwachsenes, der gerade wirklich seine eigenen Erfahrungen gesammelt hat und schon selber seine Stationen passiert hat, so irgendwie sagt, das holt mich ab. Sidi, mhm, das ist krass, das holt mich ab. Also ich werde dir auch die neuen Sachen alle, sobald sie ready sind, sofort zeigen, Mo.
Sehr geil. Bin sehr gespannt. Das finde ich gut. Weil mich macht es dann auch so, wenn ich bin ja noch mit ein paar Artists in Kontakt. Schema hat mir letztens geile Sachen
gezeigt. Ja, Schema gezeigt, ist auch, ne, sehr stark, ja.
Aber was ich dann mache, ist, also ich höre es mir an, aber ich höre es dann extra nicht mehr an, weil ich warte, bis es auf Spotify ist. Und wenn ich mir denke, ich muss diese 1000 Streams, die ich dem geben werde, muss ich auf Spotify geben. Das kann ich nicht so hören. Aber dann freue ich mich umso mehr immer drauf. Ne? Und dann zeige ich vielleicht zu meiner Frau nur, schau, was der wieder macht jetzt bald, schau, wie geil sich das
anhört. Ja, es ist wirklich so, gell? Es ist halt, wenn du wirklich jemanden supporten willst, darfst du es, auch wenn es im nahen Kreis bist, nicht privat tot hören, musst du einfach auf den Stream warten.
Voll. Und dann tot hören. Dann richtig tot hören. Das kann ich nur allen empfehlen, die deine Musik vielleicht noch nicht kennen. Verlieren, finde ich, hat ja richtig gut danach gepasst, dass das die nächste Single ist. Du sagst mir jetzt, die war eh schon ready.
Ja.
Vom Titel her, ja, dachte ich, okay, krass, die Story spinnt sich weiter. Inhaltlich passt es wieder zum Inhalt vom ersten Song auch.
Es ist halt eine runde Sache. Wie gesagt, ich habe dir gerade vorhin erzählt, das, was so in den letzten ein Jahr so ein bisschen von jetzt an passiert ist, hat oft den Anschein gehabt, es war vielleicht ein Fehler oder so gerade, weil ich damals dachte, Verlieren finde ich aber auch als Song sehr stark für die, mhm, Show. Schade, wurde nicht genommen. Aber nachträglich zu dem, was da passiert ist, finde ich es super, dass er nicht genommen wurde. Und ich finde, er repräsentiert jetzt ein bisschen sogar noch besser, als er vorher ein bisschen repräsentiert hat. Bin auch sehr gespannt, wie es jetzt genau ankommt. Aktuell.
Weißt du, was krass ist? Bei Verlieren sagst du so, weil der Verlieren ist ein bisschen, hat mich erinnert an 21 Questions von 50 Cent.
Ja,
weißt,
ja.
So, das von der Story her, ne? Vom Inhalt her. Wo es darum geht, bleibst du bei mir, auch wenn die Dinge halt nicht funktionieren.
Ja.
Und jetzt nach dem Gespräch mit dir denke ich mir, es ist ein bisschen auch ein Gespräch, das du mit dir selbst führst, ne? Weil du bist immer bei dir geblieben und mit dir geblieben und hast dich nicht aufgegeben, auch wenn die Dinge mal nicht geklappt haben.
Ja, das ist
auch eine schöne Story.
Ich glaube, das war auch so genau das Thema, was wir damals einfach genau in Nitra auch mit dem Songwriting einfach genau gerade hatten. Es war einfach, die Frage ist, wer bleibt bei dir, wenn das einfach mal alles nicht aufgeht? Mhm. Was ist eigentlich, wenn du siehst, ich mache, und aber was ist eigentlich, wenn alles fällt? Deswegen, ja, danke dir. Ja. Freut mich, wenn sich das so auch anfühlt. Ja. Vielleicht hat auch Slow-Mo ein bisschen zu viel 50 Cent gehört. Ne?
Ja, ist aber auch ein wahnsinnig toller Schreiber. Slow-Mo kenne ich ja auch noch aus meiner Musikzeit. Ja. Und
über den möchte ich sagen, dass ich finde, dass er einfach eine sehr einzigartige Person ist. Im Stil finde ich in der Kommunikation sehr, sehr zart und sehr angenehm. Im Arbeitsstil ein absolutes Biest, in der Operative vielleicht so der Fleißigste, den ich kenne.
Aber das ist auch gut, wenn du mit deinem Fleiß dich nur mit so fleißigen Leuten oder so gut wie möglich umgibst, was die Arbeit betrifft, weil jetzt siehst du ja erst recht durch. Wir haben,
so ist
das finde ich wunderschön, mal, ja. Wir haben über Achterbahnfahrten gesprochen, ja. Über Träume, denen man so nah ist, über dann irgendwie fällt man wieder ganz tief und dann, wie du dich selber rausgezogen hast, vor allem letztes Jahr.
Ja.
Und jetzt war diese Situation, aus der du auch wieder Kraft und Schönes geschöpft hast und viel Gutes und Schönes entstanden ist. Und jetzt ziehst du richtig durch.
Ja, so.
Hoffe ich zumindest, weil das war meine Wahrnehmung, dass du das jetzt sagst. Ja. Was steht jetzt an? Was machst du als nächstes?
Also was durch die Show passiert ist, halt, wir haben alles umgewandelt von diesem Intuitiven auf ein Geplantes, was ich auch vorher gemeint habe. Dadurch haben sich jetzt halt viele Tasks ergeben und wir sind gerade komplett am Machen halt. Ja. Also was jetzt passieren wird, wir werden jetzt regelmäßig releasen.
Mhm.
Das hört jetzt nicht auf. Wir schießen jetzt mal das ganze Jahr durch.
Geil.
Und was es auch gibt, ist halt einfach dieses professionelle Social-Media-Content, das es begleiten wird, eine Story, die dazu erzählt wird in den kommenden Monaten, die jetzt von Song zu Song mit einer Sinnhaftigkeit auch als Story übergeht. Wir haben uns geordnet, es gibt jetzt quasi Partner und es gibt jetzt mögliche zukünftige Wege, wie man es jetzt machen kann. Es kommt Live-Booking dazu. Es ist jetzt ein Unternehmen und ja, jetzt werde ich halt versuchen, aus Cidrit Voxi mit Cidrit Voxi alles zu geben, was ich halt gelernt habe. Ne? In jedem Bereich versuchen auch alle Fehler zu herzlich zu begrüßen, weil aus denen habe ich viel gelernt. Als nächstes, jetzt habe ich mal meinen Song Verlieren vor 2 Wochen rausgebracht und jetzt kommt am 29.04. kommt das Album mit Donaukartell. Da zeige ich, glaube ich, wieder Leuten, die da gerade meine Musik neu entdecken, glaube ich, eine Facette, die sie nicht kennen. Und das ist die Story eines Mannes, der zu viel gearbeitet hat und einfach Urlaub machen will. Und da packen wir dieses
Freue ich durch. Mich. So für den Sommer vor allem, oder?
Fix, ja. Und sobald das draußen ist, am 29. April, wird dann irgendwann Mitte Mai schon die nächste Single rauskommen. Der nächste Song bei mir heißt Telefonzellen und handelt über ein schwieriges Thema, über... Ich finde, am besten lässt sich es erklären über ältere Menschen, aber den Rest würde ich dich einfach sehr gern dann einfach genießen lassen für den Überraschungsmoment. Und dann wird auch die Trauerphase fertig sein, Mo. Ich bin ja ein Mensch und muss ja genauso wie alle anderen Menschen irgendwie so den Prozess ja mal irgendwie durchleben. Und der Prozess war ja blind, der Vorwurf quasi. Dann, wenn ich rauche, so ein bisschen die Erkenntnis verlieren, das Fragezeichen, hey, wärst du noch da, wenn irgendwas passiert? Und dann gibt es auch noch eine Erkenntnis jetzt bei Telefonzellen quasi und dann geht's schon in Richtung zu dem, was halt passiert im Leben. Ne? Nach einer tiefen Phase, so wie ich jetzt gerade vor dir stehe, kommt man etwas gestärkter zurück. Man ist etwas stärker als vorher, man ist wieder in der Lust.
Ich habe mega Bock als Fan, das zu hören. Also ich freue mich extrem darauf. Man musste, glaube ich, einfach nur folgen, entweder auf den Streaming-Kanälen und natürlich auf den Social-Media-Kanälen.
Ja.
Stell dir vor, es hört jetzt jemand diese Folge, du hast gemeint, das sind 30-plus-Leute, den Podcast hören so 20- bis 40-Jährige und zwischen 25 und 35 sind die meisten.
Ja.
Jetzt hört jemand diese Folge und steckt selbst gerade in so einem Null-Punkte-Moment.
Ja.
Was würdest du dieser Person raten? Was würdest du dieser Person mitgeben?
Ich würde der Person sagen, es ist okay. Das wäre das so die erste Message. Es darf sein. Du darfst als Mensch gehittet werden. Also es darf dich treffen und du darfst mal am Boden sein. Es darf mal alles aus der Bahn sein. Es ist okay. Das wäre mal so die erste Erkenntnis. Für die habe ich länger bei mir selber ein bisschen gebraucht. Und der zweite Punkt, den habe ich von einer sehr weisen Frau gelernt, ist, ein Verlustjahr ist ein Verlustjahr. Du kannst es drehen und wenden, wie du möchtest. Mancher von uns geht anders damit um als der andere. Aber es ist ein Verlustjahr. du musst einfach verarbeiten und es braucht Zeit. Es ist okay. Und wenn du irgendwann an einem Punkt bist, wo du das Gefühl hast, du hast jetzt die Träne geweint, die zu weinen war und den Schmerz nachgetrauert, der es einfach war, dann ist auch gut, dass man dann irgendwann mal wieder den Frühling riecht und dass man wieder sich denkt, es kann etwas Schönes hier wieder aufgebaut werden. Es kann halt in unterschiedlichsten Belangen sein, ob beruflich oder in Beziehungen oder du hast mit dir selber einfach deine Ziele nicht erreicht und stehst in deiner Beziehung zu dir selber komplett im Weg gerade. Ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen, es ist okay. Wir sind alle nur Menschen. Es dürfen Fehler passieren. Die Story ist halt nicht bei jedem wie in Hollywood geschrieben, sondern es wird halt einfach Ecken und Schrammen geben. Glaub an dich selber und hör nicht auf, an dich zu glauben, weil es wird, egal wer du fragst im Leben, dir immer den Rat geben, den er oder sie einfach für sich sehen. Weißt du, Mo, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit so einem Punkt hier zum Chirurgen gehe und sage, mir geht's nicht gut, dann wird er mich wahrscheinlich aufschneiden, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber wenn ich zu einem Psychologen oder Psychologin gehe, dann wird sie mir sagen, versuchen wir es vielleicht von innen zu behandeln, reden wir mal. Deswegen bild dir deinen eigenen Weg, mach dir deine eigenen Meinungen, sei immer offen, werd nicht beratungsresistent, lass dir helfen. Ja, also helfen lassen ist wichtig, wenn du merkst, du bist einfach an einem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht, ist oft das, auch von dem ich gerade geredet habe, oft gar nicht so der richtige Weg, so in den Tatendrang, blind drauf, los, ist okay, kurz, aber atme, find dich selber wieder. Es ist okay, es darf passieren.
Danke, dass du da warst, Tito.
Mo, danke schön, dass du mich eingeladen hast. Ja. Jetzt habe ich das Gefühl, nach so vielen Jahren, jetzt haben wir uns endlich mal kurz kennengelernt. Und so danke dir für diesen Rahmen hier. Ja.